Produkt ist ein Klasse, aber wieso spricht denn keiner drüber? Wenn irgendwas schief läuft, in dem Sinne, ich kann sozusagen brauchen, die Türen zu machen. Und dann war es das. Anderen Mitbewerber würde ich sie gar nicht nennen. Das zu dem Level erhebe ich sie nicht. Aber ein, zwei, die haben mich tatsächlich kopiert. Ja, die haben wirklich die Inhalte der Webseite waren kopiert. Als ich dann eine Halle gesucht habe und dann auch wirklich Miete zahlen musste, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt sind wir irgendwie an einem anderen Punkt mittlerweile angekommen. Aber wenn du so gut in etwas bist, dann machst du, zum Beispiel wenn du was zu E-Commerce machst, dann machst du das E-Commerce selber und verdienst damit dein Geld. Aber du brauchst kein Coaching dazu verkaufen. Am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Aber dafür werden die Geschichten auch unabhängiger voneinander. Das sehe ich als großen Vorteil. Also sozusagen, ich kann mir jetzt kein direktes Szenario vorstellen, aber man sagt niemals nie. Wenn das eine Ding vor die Wand fährt, so ungefähr, machst du nicht alles kaputt und legst alles in Schutt und Asche, sondern es geht sozusagen nur der eine Teil verloren und du kannst die anderen Geschäftsfelder einfach weiter. Wenn ich zum Beispiel jetzt einsteigen, glaube ich, wäre das nicht mehr so einfach oder nicht mehr möglich. Vielleicht möglich noch, aber es ist schwieriger auf jeden Fall. Kann mal so eine Gewerbeanmeldung abschicken, dann sind mich die ersten 30 Euro weg und dann hat man so ein, also ich zumindest habe dann Biss entwickelt und habe gesagt, okay, komm, jetzt muss ich ja irgendwas draus machen.
Wie kommt man auf die Idee, mit knapp 20 Jahren eine Firma für ein absolutes Nischenprodukt zu gründen und damit sogar noch Erfolg zu haben und die Feierbranche ein bisschen aufzumischen? Das wird uns heute Felix genauer verraten. Herzlich willkommen hier zu diesem Podcast-Videoformat. Hi Felix.
Hi Markus, ich danke dir, dass ich heute hier sein darf.
Genau. Erst einmal für diejenigen, die noch nie diesen Namen oder das Thema gehört haben, das stell ich mal kurz vor. Weil wie würdest du dich vorstellen? Also, andersrum, kannst du einfach mal jetzt hier einen Pitch machen.
Also an Leute, die nicht aus dem Fahrradbereich kommen, da sage ich tatsächlich immer, dass ich handle mit Fahrradzubehör. Das ist immer einfacher, als wenn man erzählen muss, dass man Kettenwachs verkauft. Aber wenn man dann natürlich in der Radszene unterwegs ist, dann halt, dass wir oder ich Kettenwachs und alles, was dazugehört, anbieten. High Performance Cycling Products ist unser Slogan.
Okay, also für die Fahrradbranche ein absolutes Nischenprodukt. Aber lass uns mal kurz, bevor wir da einsteigen, wie auf diese Idee gekommen bist, sowas zu machen. Was hast du denn vorher gemacht? In deiner langen Karriere vor der Gründung einer eigenen Firma.
Also ich habe tatsächlich mit einem dualen Studium damals angefangen. Also ich habe, da waren tatsächlich direkt nach der Schule, habe ich ein BWL studiert im dualen Studium und in Mannheim im Pharma-Großhandel. War nicht so interessant irgendwie. Man wurde nicht so stark gefordert und gefördert. Lag vielleicht auch ein bisschen an mir selber, dass ich da auch einfach nicht so Bock drauf hatte. Und dann irgendwann ging dann Corona los mit dem Homeoffice. Dann bin ich sehr viel Indoor abgefahren, auch vielleicht, also möglicherweise könnte ich mir vorstellen, während der Zeit, also ne, konnte man dann ja auch sehr effizient nutzen, wenn man nicht voll ausgelastet war. Und da bin ich halt viel Indoor im Keller gefahren und dabei habe ich halt festgestellt, dass das Kettenwachs, was ich da zu dem Zeitpunkt benutzt habe, extrem geklebt hat. Und dann hatte ich tatsächlich mit meiner Mutter Stress, weil wir diese Wachsflocken auf dem Boden hatten im Keller, die sich dann auch irgendwann durch den gesamten Keller verteilt haben. Und dann meinte ich so, nee, das geht nicht so. Du kannst hier nicht drin fahren. So. Und dann dachte ich, okay, also ist Kettenwachs ja schon cool, so ist schon sauberer als Öl, aber das kann ja jetzt nicht die Krönung sozusagen sein von dem, was sozusagen auf dem Markt gibt. Und hat man dann überlegt, okay, vielleicht kannst du ja irgendwie sowas selber machen, weil ich fand Selbstständigkeit tatsächlich immer schon cool. Ich wusste jetzt nicht, dass ich mich mit Kettenwachs selbstständig machen würde. Das war eher privater Lust geschuldet, aber irgendwie ist es so das eine zum anderen gekommen. Halt erstmal über Fahrradblogs angefangen, die dann sozusagen zu das Produkt da ein bisschen zu promoten und zu bewerben und dann irgendwann halt professioneller auf YouTube.
Okay, das heißt, du hast keine Radrennenkarriere, du hast ganz normal hobbymäßig irgendwann das Fahrradfahren angefangen.
Genau, ja, ich bin, glaube ich, so 4-5 Jahre vorher schon Rennrad gefahren. Am Anfang mit so einem Rennrad mit Rahmenschaltung von meinem Vater. Koga Miata war sehr cool mit einer Dura-Ace-Ausstattung, aber na heftig, war halt nur aus den 60ern oder so.
Ich kenne keiner mehr, da war der Schalter noch am Lenker und am Rahmen dran, ne?
Ja, war schon cool, hat schon Spaß gemacht. Und dann irgendwann wollte ich auch mal ein richtiges Rennrad und da habe ich mein erstes Rennrad da mit einer Campa Rekord zum 18. Geburtstag bekommen. Und dann irgendwie habe ich mich dann da weiterentwickelt, dann neuen Rahmen gekauft, alles wieder umgebaut, dann wieder neues, komplett neues Fahrrad, dann mit Force Access Schaltung und so und mich so langsam durchgearbeitet. Und dann war ich da zu dem Zeitpunkt schon relativ professionell, aber halt nie, ich bin ein Rennen mal gefahren, das war es nicht für mich. Das war nicht, macht mir nicht so Spaß.
Okay, also wir halten fest, du bist so ein ganz normaler Hobby-Anwender mit hohen Ambitionen zum Rennrad in der Form. Und dann war Corona, musst du nur drin trainieren, hast auch zu Hause gewohnt. Wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt Kettenwachs auf die Kette drauf zu machen? War das schon vorher irgendwann ein Thema oder war das, ich würde mal behaupten, ne, dass von vielen Hobby-Rennradfahrern, egal ob Rennrad oder Trekking oder so immer Fahrer, aber ich würde auch sagen, von einem Rennradfahrern wahrscheinlich nur ein Bruchteil darüber nachdenken wird, ob Kette oder Öl. Also wenn sie überhaupt Öl, wenn sie überhaupt irgendwas auf die Kette drauf machen, aber wenn sie dann auch davon nur ein Bruchteil darüber nachdenken, dass was das Richtige ist.
Ja, also tatsächlich, einer meiner besten Freunde hat mich tatsächlich drauf gebracht. Der meinte irgendwann, der kann man mit Squirt Loop an. Das dürfen wir vermutlich sagen. Genau, und der hat mich drauf gebracht, ey, ich habe mir das jetzt gekauft, ich muss ja so meine Kette entfetten, aber das ist echt ganz cool eigentlich. Und ich so, ey, wie soll das funktionieren? Kettenwachs, keine Ahnung, ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Und bin aber dann tatsächlich seinem Rat gefolgt. Ich glaube, wie viele andere Rennradfahrer ihren Freunden auch mal vertrauen und dann mal das einfach umsetzen. Es war mega gut, war viel, viel besser als das Öl, was ich vorher hatte, war halt sauberer. Hat halt ein bisschen geklebt und so lang, irre lang gehalten hat's auch nicht, aber ich war erstmal echt top zufrieden, muss ich sagen. Und dann so nach 3 Jahren irgendwie, dann dachte ich so, ja, ist irgendwie jetzt vielleicht, da kam nämlich auch das Indoor, da hatte ich dann meinen ersten Indoor-Trainer, bin vorher immer draußen gefahren und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht so doll ist es nicht.
Okay, lass uns mal kurz auf den beruflichen Einstieg gleich, gehen wir gleich tief rein. Was mal für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so die Ahnung haben zwischen Kettenöl und Kettenwachs, mich eingeschlossen ehrlicherweise, was ist denn der Unterschied?
Also das, was glaube ich für die meisten am offensichtlichsten ist, ist, dass es einfach deutlich sauberer ist. Also man muss es sich so vorstellen, Öle, Fette und Wachse sind von der Sache her erstmal, können dieselbe Basis haben, sind nur unterschiedlich langkettige Moleküle. Dadurch haben die bei Umgebungstemperatur, jetzt zum Beispiel 21 Grad, eine andere Festigkeit. Das heißt, Wachs ist im Regelfall fest, Fett ist so pastös und Öl ist flüssig. Wenn wir natürlich jetzt ein feuchtes Schmiermittel haben, bleibt natürlich Staub dran haften. Staub zieht es natürlich nicht an, aber Staub bleibt dran haften, wird dann auch natürlich in die Kette reintransportiert, quer durch. Und neben den guten Schmiereigenschaften, die Öl tatsächlich hat, hat es aber den Nachteil, dass es sehr viel Schmutz anzieht. Und Wachs, wenn man kennt es von den Kerzen zu Hause, da bleibt nichts dran hängen, da bleibt kein Staub dran haften, das ist einfach trocken und sauber. Aber weil es eben auf derselben, sozusagen dieselbe Molekülbasis hat, hat auch Wachs schmierende Eigenschaften. Man muss tatsächlich sagen, unter Laborbedingungen kann es sein, dass Öl schneller ist als Wachs, aber sobald auch nur ein ganz bisschen Staub dazu kommt, ist es eben nicht mehr so, weil halt Öl, sozusagen deswegen wird ja als Öl zum Beispiel Motor angewendet, da hat es gewisse Vorteile, man muss halt immer gucken, welches Schmiermittel nehme ich für welchen Einsatzzweck, und da ist halt bei Fahrradketten, weil es so offen, sozusagen im Schmutz auch laufendes System ist, was auch super wenig Material und Verschleißwiderstandsfestigkeit hat, ist halt Wachs in vielen Fällen das bessere Schmiermittel.
Okay, der Vorteil davon ist sozusagen, dass ich weniger Verschleiß habe, oder?
Also Sauberkeit, Verschleiß, kommt dann natürlich durch die Sauberkeit, weil wir keinen Staub in der Kette haben.
Ich finde nicht so ganz logisch, weil am Ende des Tages ganz kurz vielleicht zur Erklärung, wenn du halt ein Fahrrad fährst und ein Öl drauf hast, wenn der zwischen Zahnrad und Kette kommt, dann ist der Verschleiß sozusagen höher. Umso mehr Schmutz, umso höher der Verschleiß, könnte man so sagen.
Prinzipiell ja, außer dass Verschleiß ein bisschen anders funktioniert. Der entsteht tatsächlich zwischen den Innenlaschen und den Bolzen. Aber für den Effekt ist es egal. Das Öl zieht halt Schmutz an oder Schmutz bleibt haften, gerät dann in die Kette und dann haben wir halt nicht mehr einen dünnen, schönen Ölfilm, sondern so eine Art Schleifpaste. Kennt man ja, wenn man die Ketten mal ordentlich sauber macht, was da an Siff rauskommt. Und das ist das, was dann tatsächlich wirklich zum starken Verschleiß auch führt.
Das heißt, der Vorteil von Kettenwachs ist dann sozusagen weniger Verschleiß und einen saubereren Antrieb.
Genau. Man hat noch so Nebeneffekte, wie zum Beispiel, kann man sagen, dass die Schalteigenschaften verbessert werden, weil man eben keinen Ölfilm hat, der auf der Kette sitzt, der natürlich die Schalteigenschaften auf jeden Fall nicht positiv beeinflussen kann, wenn da ein Gleitmittel zwischen sitzt. Aber eigentlich sind Sauberkeit und Verschleißreduzierung die Hauptpunkte. Man kann tatsächlich sagen, bei Kettenwachs ist auch unabhängig bestätigt, dass man die doppelte bis dreifache Lebenslaufleistung aus so einer Kette rausbekommt, was ja schon ist schon eine Menge.
Ja.
Genau, dafür hat man halt höhere Schmiermittelkosten.
Ach so, okay, ja.
Genau, also Kettenwachs ist teurer pro Anwendung, aber dafür halt, das hängt da ein bisschen vom Antrieb ab, aber also von ne, bei so einer 105er Schaltung oder so, bist halt schon im Break-Even-Bereich, dass es sich halt lohnt. Und dann hast du nebenbei noch einen sauberen Antrieb und dann Ultegra, Dura-Ace oder so, ist dann keine Frage mehr.
Teurer für diejenigen, die vielleicht nicht aus meinem Radbereich kommen.
Ja.
Kleiner Funfact aus meiner Fahrradhandelskarriere. Ich hatte mal eine Dame, die sich tierisch aufregt, dass ihr neues Fahrrad ständig die weiße Hose versifft. Ne? Also die hat ein neues Fahrrad gekauft, Fahrrad war weiß, Hose war auch weiß. Ich trug mit Vorliebe weiße Hosen und dieses neue Fahrrad hat aber diese Hose ständig, die war schwarz, das Hosenbein sozusagen. Und dann haben wir die Kette sauber gemacht, haben das wieder neu geölt, ist sie losgefahren und nach 3, 4, 5, 6, 7 Wochen kam sie wieder und hat gesagt, boah, ist schon wieder die ganze Hose voller Siffe. Wollte dann vom Münz die Hosenreinigung bezahlt haben. Wir haben wieder das Rad hochgehängt und haben wieder geguckt, was ist das Problem? Und irgendwann kam ihm auf die Idee, warum riecht es nach Olivenöl? So, man hat einfach nicht die Frau, sondern der Lebenspartner hat Olivenöl auf die Kette drauf gekippt, weil Öl gleich Öl. Man hat sozusagen versucht, der Frau was Gutes zu tun und hat die Kette geölt mit Olivenöl. Was dafür geführt hat, dass sie natürlich gesifft hat ohne Ende und auch super Schmutz angezogen hat und die weiße Hose dann immer. Also war ich jedem Fahren halt schmutzig geworden.
Und geschmiert hat's auch nicht.
Das war zu dem Zeitpunkt scheißegal, weil das ging einfach. Aber auf die Idee muss erst mal kommen, dass das sozusagen Olivenöl war.
Ja, so eine Anekdote habe ich tatsächlich auch, da hatte ich letztens einen Kommentar, ja, nee, dieses Kettenwerk ist total unnötig. Ich schmier meine Kette eh nur einmal im Jahr mit Öl. Ja, okay, gut, dann bist du offensichtlich nicht der richtige Kunde für das Produkt.
Aber immerhin,
lustige Sache. Ich
fand es gar nicht. Genauso. Und dann ist halt auch der Verschleiß wiederum auch nicht gut. Aber egal. Das ist ein Fahrradthema. Vielleicht auch diejenigen, die jetzt sagen, okay, Kettenwachs hört sich spannend an. Wie mache ich den Wechsel von Öl auf Wachs?
Man muss einmal den Antrieb wirklich grundlegend entfetten. Also wirklich Kette muss tatsächlich mit Lösungsmitteln im Regelfall behandelt werden und gereinigt werden. Und den restlichen Antrieb kann man aber verbaut lassen. Aber da geht man dann mit Antriebsreiniger dran, dass sie halt einmal sauber. Also es muss jetzt nicht klinisch sein, wie bei der Kette. Die Kette muss man wirklich perfekt entfetten, aber der restliche Antrieb sollte halt schon gründlich gereinigt werden.
Und wie kommt das
Wachs in die Kette? Das ist schon wichtig. Entweder man macht Heißwachs, das heißt, man schmilzt einen Wachsblock, legt da die Kette rein und wachst die in diesem Wachsbad. Oder, das ist das, was ich immer den Anfängern und Einsteigern empfehlen würde, Flüssigwachs nehmen, das ist eine Wachsemulsion in der Flasche. Das trägt man relativ ähnlich zu Kettenöl auf und hat dann hat dieselben Eigenschaften, halt nicht ganz so langwierig oder nicht langlebig wie das Heißwachs. Man erreicht da nicht die gleiche Standzeit, aber das reicht für die meisten aus, sind 250, 300 Kilometer, die man damit fahren kann, bis man nachschmieren muss.
Okay, jetzt haben wir sozusagen den Fahrrad-Content einmal hier abgedreht. Diejenigen, die mehr wissen wollen, da gibt es, glaube ich, diverse Videos darüber. Unter anderem, glaube ich, hat der Felix eins gemacht, also der andere Felix das ist Bikes. Wir haben jetzt auch bei Fitbikes auf dem YouTube-Kanal und du hast selber auch einen YouTube-Kanal, ne?
Ja. Den spielen wir auch ganz fleißig.
Wer mehr wissen möchte, kann der dann schauen. Aber jetzt fangen wir uns mal das Business-Thema an. Es ist ja ein Weg sozusagen von der Idee, jetzt einen Kettenwachs zu produzieren, bis das Ding irgendwann bei einem Fahrradhändler oder im Onlineshop im Regal steht. Willst du uns mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Was war so die Anfänge? Wie fängt man an, so ein Produkt denn zu bauen?
Also tatsächlich, die Anfänge waren ein bisschen wilder. ganz am Anfang habe ich tatsächlich erstmal einen Kettenwachs von einem Mitbewerber sozusagen als Basis verwendet und mit Additiven versetzt. Das war aber wirklich die ganz, ganz wilde Anfangszeit. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ja, okay, die Marge sozusagen, die ich an dem, also das wurde, ich habe das irgendwie versucht, über eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Also es war halt, da war irgendein Etikett, das war irgendwie draufgeklebt und das war's.
Ganz kurz, du musst ja jetzt erstmal, also du sagst, du hast ein Produkt eines Mitbewerbers mit Additiven versetzt. Was heißt das denn? Du musst ja erstmal auf die Idee kommen, okay, ich mache jetzt Kettenwachs.
Genau. Das war durch den, also das war durch den Punkt schon gesetzt, ja, hier drin klebt. Und also okay, die Wachsreste, die
auf dem Boden. Wollte man denn erfahren, also brauchst du einen Kettenwachs, was nicht klebt in der Form. Also ein Ziel
genau.
Ein Kettenwachs, was weniger klebt.
Genau, und vielleicht auch schneller ist. Das wäre ein netter Nebeneffekt. Okay. Und dann habe ich tatsächlich erstmal so angefangen, habe versucht, so Additive in sozusagen ein mittlerweile Mitbewerberprodukt reinzumischen. Einfach mal, um zu gucken, ob das überhaupt klappt. Hat lustigerweise geklappt.
Aber mit welchem Wissen denn? Also hast du das irgendwie recherchiert oder hast du das einfach gedacht, ich mach mal ein bisschen Kettenwerk, mal ein bisschen Olivenöl rein, ein bisschen Keine Ahnung.
Nee, tatsächlich ein bisschen recherchiert schon zu. Also es gibt ja Zero Friction Cycling.
Ja.
Ich weiß nicht, für die Kettenwachs-Nerd ist das sozusagen eine Institution. Der testet immer verschiedene Wachse und da konnte man so ein bisschen schon ein bisschen einen Eindruck gewinnen, welche Additive schon mal positiv sind, welche nicht so gut sind und welche Konzepte sich überhaupt so bewährt haben. Und dann natürlich kann man ja googeln, sozusagen kannst du einfach nach Additiven und schaust, gibt's ja Studien zu, wie die sich im Reibungsverhalten im Lab-Test dann sozusagen bewähren und bin von da aus dann losgegangen, aber erstmal Pi mal Daumen gemischt. Also da war jetzt nicht so viel Science dahinter, sondern erstmal ja wirkliches Testen und Ausprobieren. Genau. Und dann war ich bei einer Lösung, mit der ich eigentlich ganz so relativ zufrieden war. Hatte ich halt das da stehen und dachte, okay, jetzt kannst du ja mal probieren, vielleicht kann man das irgendwie verkaufen. Wäre eigentlich ganz cool. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das halt nicht gut, also auf eBay Kleinanzeigen kauft das halt kein Mensch. Hat aber tatsächlich einen Kunden, der es gekauft hat, hab dem das zugeschickt. Also ich habe mir im Vorhinein, ich habe Etiketten designt in PowerPoint und habe die auf dem Farbdrucker ausgedruckt und mit Tesafilm da drauf geklebt. Also es war also kriminell. Es hat irgendwie funktioniert. Es war halbwegs okay fotografiert. Und bin dann halt irgendwann dazu übergegangen, okay, machen wir vielleicht mal professionellere Etiketten. Also hab die dann mal bei einer Druckerei drucken lassen und nicht mehr auf dem heimischen Drucker. Und so, aber am Anfang war es ganz, ganz wild und auch irgendwann kam dann der Punkt, okay, diese Wachsemulsion, die ich erstmal zugekauft habe, das ist ja nett, aber die ist ja viel zu teuer. Wenn ich die sozusagen zum Privatkundenpreis einkaufe pro Liter, muss ich ja viel damit machen, um die teurer weiterzuverkaufen und bin dann irgendwann darauf gekommen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich brauche eine eigene Wachsemulsion, weil halt was von einem Mitbewerber zu forschen und so, ist halt nicht so, ist ja nicht professionell, das ist ja Quatsch. Und bin dann irgendwann dazu... Nee, es war nicht toll. Also und bin dann dazu übergegangen, okay, ich habe mir dann mal einfach mal wirklich vom Großhandel Muster kommen lassen an Wachsemulsion. Und bin von da aus dann losgegangen und habe dann die Wachsemulsion dann irgendwann später dann verändert und angepasst auf halt die Bedürfnisse. Aber am Anfang passt man natürlich nichts an, sondern guckt erstmal, was man so bekommt.
Und wie hast du jetzt halt gemerkt, dass dein Ergebnis besser ist als das der Konkurrenz sozusagen? Also hast du sozusagen einen Mitbewerber gehabt, du hast dann irgendwas hinzugefügt. Getestet. Was war denn dein Ergebnis? War das dann schon schneller, weniger klebend etc.? Oder war das so
ein bisschen? Bei dem Mitbewerberprodukt war es erstmal nur schneller, weil Additive drin waren und vorher keine Additive drin waren. Das konnte man so halt mit den Messmethoden, die man so hatte, halt auf dem Hometrainer kannst du es dann grob bestimmen. Aber das ist natürlich jetzt, also ich hatte Powermeter und Hometrainer, dann kannst du es sozusagen im Gespann gegeneinander testen. Ist natürlich nicht so furchtbar professionell, da ist die Messungenauigkeit eigentlich zu groß für, wird aber trotzdem tatsächlich so gemacht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, also halt, weil die Sauberkeit eben halt kaum verbessert war. Die Additive haben schon ein bisschen geholfen, es einzudämmen, aber es war nicht gut. Bin dann halt irgendwann dazu übergegangen, eine andere Wachsemulsion zu nehmen. Und die Wachsemulsion hatte auch einen anderen Schmelzpunkt. Weil ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe mir die Safety-Data-Sheets von den Mitbewerbern mal angeschaut. Was steht denn da so drin? Und zum Beispiel konnte man da was über einen Schmelzpunkt rauslesen, was die verwenden. Und die hatten zum Beispiel einen Schmelzpunkt von um die 40 Grad. Und damit war das Produkt halt relativ klebrig bei Umgebungstemperaturen. Wurde dann theoretisch bei minus 10 wäre das ein tolles Schmiermittel gewesen.
Okay. Kann vorkommen, aber das ist halt nicht die Regel.
Genau. Damit hat es halt angefangen. Mit dem wirklich erstmal Mitbewerberprodukt versuchen irgendwie und dann hat das aber halt relativ schnell nicht geklappt und bin dann halt übergegangen, mir irgendwelche Muster zusammen zu bestellen und mal zu gucken, was man da so bekommen kann. Dann habe ich erstmal die Sachen im 5 Liter Bereich gekauft, dann irgendwann 20 Liter und jetzt ist es halt immer mehr geworden. Jetzt arbeiten wir nur noch mit 1000 Liter.
Okay. Und war das jetzt vorher ein Markt, der nicht da war? War so ein Kettenfett klebte halt und war halt, wie es war? Oder was so der Need, den du sozusagen damit erschaffen hast?
Also es gab ja, also ich war ja bei weitem nicht der Erste, der irgendwie Kettenwachs gemacht hat. Besonders im internationalen Bereich war es auch schon relativ bekannt, dass man Kettenwachs verwenden kann. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass es in Deutschland aber auch keinen gab, der Kettenwachs so promoted hat oder so. Es war so bei Bike24 oder so, waren die Produkte gelistet, die, ich sag mal, 5 Produkte, die es damals gab. Aber das Produkt war gut. Also es hatte ja auch das von den Mitbewerbern war so gut, dass es deutlich besser als Kettenöl war und ich glaube auch schon ganz, ganz viele Leute oder Kunden direkt abgeholt hätte. Aber niemand hat es beworben. Und Habe ich mir überlegt, okay, ja, ist ja nett so, aber die Produkte sind klasse, aber wieso spricht denn keiner drüber? Und speziell, was ich immer, ich bin ein großer Fan von YouTube und ich gucke auch immer ganz, ganz viele YouTube-Videos tatsächlich zu egal welchen Themen und bilde mich darüber sozusagen fort. Und ich glaube, so geht's auch vielen anderen Leuten, die sich Mechaniker-Videos anschauen. Die gucken sich was zum neuen Rennrad an, die gucken sich da alles an. Und hab dann überlegt, wieso promotet man das denn nicht mal über YouTube und probiert so das Produkt zu vermarkten? Weil die Vermarktung war eigentlich das größte Problem, was die Kettenwachs sozusagen, die 2020 dann auf dem Markt waren, eigentlich hatten. Und dann muss man natürlich sagen, ein paar schöne Faktoren mit reingekommen, die das befeuert haben.
Okay, du hast also zwei Sachen gesehen. Du hast sozusagen nicht nur gesehen, dass es Kettenwerkpreis gibt, sag ich mal, nicht deinen Ansprüchen genügt. Und du hast gesehen, dass es vielleicht einen Markt gibt, der größer sein könnte, aber der nicht abgegriffen wird.
Genau,
du
genau.
Super unternehmerisch reingegangen. Also,
ich glaube, durch meinen Vater, der hat immer ein bisschen, wenn wir besprechen viele Business-Geschichten zu Hause, einfach weil es mich irgendwie interessiert, hab da irgendwie so eine intrinsische Motivation sozusagen für und ein Interesse dran. Darüber ist es dann halt gekommen, dass ich über solche Sachen halt versehentlich nachgedacht habe. Stelle ich mir tatsächlich immer noch zum Leidwesen meiner Freundin irgendwann so, denke mir so, ja, wieso machen die das denn nicht anders? Das ist doch ineffizient. Und darüber hatte ich dann so ein bisschen so ein Gefühl. Ich hatte vorher mal ganz, ganz, ganz am Anfang hatte ich mal die Idee, ob man nicht vielleicht aerodynamische Ventildeckel verkaufen könnte. Die Idee habe ich zum Glück wieder verworfen, weil der Markt halt nicht da ist. Also mit einem 3D-Drucker und so weiter. Also ich habe so ein bisschen so ein Technik-Fable.
Ich glaube, der Markt nicht da. Es wird bestimmt Leute geben, die Geld dafür ausgeben, noch ein bisschen aerodynamischer zu sein, statt abzunehmen.
Auf jeden Fall, die gibt's immer, ne? Aber es ist dann halt, das ist dann halt ich würde ja sagen, Kettenwachs ist schon nischig, ne? Aber
aerodynamische Ventildeckel ist auf jeden Fall mal eine Spur.
So Faktor 10. Das war wirklich der ganze wilde Anfang. Und zum Glück habe ich es in dem Sinne wieder verworfen, weil sonst, glaube ich, gäbe es jetzt kein optimales Kettenwachs. Das hätte.
Vielleicht gibt es ein optimales Ventildeckel, aber...
Ja, vielleicht. Vielleicht 10 Likes und es gibt ein Revival.
Okay. Also noch mal kurz... eintauchen, du hast jetzt was gemischt, du hast dann festgestellt, okay, es funktioniert, du hast dein erstes Produkt über eBay Kleinanzeigen, über Kleinanzeigen verkauft.
Ja. Und das war tatsächlich so, also genau, das erste Produkt, also wirklich, ich habe eine einzige Flasche auf Kleinanzeigen verkauft und dachte, das ist der Durchbruch, jetzt geht's los. Und habe dann einen Webshop gebaut, so ja, rudimentär halt. Und dann hab ich so gemerkt, ja scheiße, es kommt ja gar keiner drauf, irgendwie, weiß ich nicht, einen Website-Besucher alle 30 Tage. Aber ich hatte diese laufende Gebühr von der Webseite. Ich so, ja, jetzt musst du irgendwie was machen. Jetzt verlierst du ja sozusagen Geld auch noch an der Geschichte. Das ist zwar ein Späßchen, aber ist ja schon schöner, wenn man zumindest seine Kosten wieder reinbekommt. Da habe ich mir überlegt, okay, wie kannst du das denn jetzt bewerben irgendwie? Weil es hat ja von den Eigenschaften, es hat das getan, was sozusagen beworben wurde. Und bin dann auf verschiedene Fahrradblogs tatsächlich zugegangen und habe dann denen die Sachen zum Testen geschickt. Die haben die Sachen getestet, fanden das gut und haben dann einen Blogartikel dazu geschrieben. Dadurch kamen tatsächlich richtig viele Bestellungen rein. Und dann irgendwann das Krasseste war mal, dass ich bei Speedwill, beim lieben Daniel, der hatte einen Blogartikel dazu veröffentlicht. Und er ist halt richtig abgegangen. Da waren dann irgendwie 25 Bestellungen an einem Tag und ich konnte mein Glück gar nicht fassen, dass sowas funktioniert hat. Und ich finde es immer noch krass, dass der Daniel das damals überhaupt veröffentlicht hat, weil war halt noch so alles ein bisschen wild dann.
War das da noch mit Etiketten, mit Tesafilm draufgeklebt oder war es da schon angefangen? Irgendwie
das? Nee, das war, glaube ich, noch mit Tesafilm. Das war dann noch die Tesafilmzeit. Das hat dann, danach habe ich das dann professionalisiert.
Wie hast du denn das Wachs dann in die Tube reinbekommen?
Am Anfang habe ich das mit so einer Plastikflasche einfach da reingedrückt und dann irgendwann nach, weiß ich nicht, den ersten 50 Flaschen habe ich mir mal eine Abfüllmaschine gekauft. Also es ist so ein Handabfüller, weil ich gemerkt habe, dass ich halt mit der Methode halt wirklich nicht so weit komme.
Okay.
Und mittlerweile haben wir tatsächlich mehrere Abfüllmaschinen, die dann zwar nicht vollautomatisch, aber halbautomatische Abfüllmaschinen. Das ist schon ganz geil irgendwie.
Okay, das heißt, du hast also deinen Kleinanzeigen-Shop, der hat einen Sale, der war für dich ausschlaggebend genug zu sagen, okay, jetzt baue ich einen Online-Shop. Dann hast du festgestellt, Online-Shop ist schön, aber keiner kommt.
Schlecht,
und dann hast du einfach Marketing überlegt und das hat funktioniert. Wie ging es dann weiter?
Tatsächlich dann immer mehr Blogs angeschrieben und halt dabei halt auch den gesamten Auftritt so ein bisschen verfeinert. Also mit Sachen wie Webseite wurden dann immer mal vom Freund, der hat dann eine Kamera und der hat dann Fotos gemacht. Wurden Fotos gemacht, irgendwie versucht, die Etiketten zumindestens nicht mehr mit Tesafilm aufzukleben. Das war wirklich ganz am Anfang, sondern dann mal irgendwann, wie war das? Ja, mit so einer ganz großen Druckfirma, die machen halt relativ günstig Etiketten, hab dann in PowerPoint halt die Etiketten da designt und hab die dann da drucken lassen. Ich habe keine Erfahrung oder ich kann kein InDesign oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern ja, hab das dann halt irgendwie gemacht. So gesehen war die Vermarktung gut genug, dass die Leute da einfach mal drüber hinweggesehen haben.
Tja, solange du verkaufst, ist ja entscheidend.
Genau, und dann irgendwann, es war dann, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr sozusagen im Markt, war ich dann irgendwann mal bei Felix Tested Bikes, habe den per Kaltakquise einfach angerufen. Ich habe seine Telefonnummer bei seinem alten Fahrradblog rausgesucht, weil ich habe gesehen, dass er kein Impressum hatte, aber man muss ja ein Impressum haben und habe dann einfach mal in der URL ein bisschen rumgetippt, irgendwie ein bisschen verändert und dann bin dann auf sein echtes Impressum oder auf das Impressum gestoßen mit einer Telefonnummer und habe dann da einfach angerufen. Und so bin ich dann zum ersten Interviewtermin da bei ihm gelandet. Und dann ging es dann richtig ab. Das war dann so der Durchbruch. Also halt vorher zum Glück alles so ein bisschen verfeinert, weil ich glaube, sonst wäre ich da mit Pauken und Trompeten das gescheitert.
Warum hat das dann da besser funktioniert? Ich meine, Felix Tested Bikes macht ja sehr viel im Bereich Gravel-Rennrad. Das heißt, von der Community wahrscheinlich ganz gut. Was war dann so da der, also das waren dann mehr Bestellungen, die reinkamen auf jeden Fall wahrscheinlich. Und
Ja.
was war dann, warum hat es dann so gut funktioniert dort? Also Felix ist auch ein sympathischer Typ und so weiter und so fort, ne? Aber
Das hat da, glaube ich, tatsächlich ganz, ganz viel geholfen, dass es ein Interview war und eben kein Produkttest, weil ich glaube, beim Produkttest nicht die Wachsemulsion war ziemlich gut, muss ich sagen. Immer noch die wir mehr oder weniger jetzt noch haben, in natürlich ein bisschen veränderter Form, oder hat sich nicht so viel getan tatsächlich. Also das Produkt war gut, aber der Auftritt war natürlich, der hatte ja keine Chance gegen jetzt andere Player wie Makov oder so, der kann es ja einpacken. Aber dadurch, dass es halt über diese persönliche Geschichte gespielt war, was jetzt gar nicht meine Idee war, sondern das ist irgendwie dadurch zustande gekommen, dass es halt auch einfach sich so sehr, sehr gut ergeben hat und wir uns sehr gut verstanden haben. Haben wir dann gesagt, okay, wir machen das irgendwie so als Interview, ist ja eigentlich ganz cool. Und dann, ich glaube, dadurch, dass es halt so ein persönlicher Draht war, wir darüber gesprochen haben, wir die Leute so ein bisschen mit auf die Reise genommen haben, hat es dann auch funktioniert. Man konnte natürlich mir auch noch ansehen, dass ich noch ein bisschen grün hinter den Ohren war. Es war, ja, waren halt wilde Anfänge.
ja, also ich meine, meines Erachtens ist eine coole Story, weil da kommt irgendjemand her, der mal ein bisschen mal Fett zusammenmischt und dann anfängt, Kettenwachs zu produzieren. Das ist natürlich viel, viel mehr zu erzählen, als wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin jetzt ein großer Produzent und wir machen jetzt mal Kettenwachs. Also das ist ja keine Story daran hinter zu sagen. Also das ist ja viel.
Es ist langweilig, genau. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch so gut gezogen, weil man halt so ein bisschen, sozusagen, ich sag jetzt mal aus Zuschauersicht, halt irgendwie auch ein bisschen mit auf die Reise genommen war, ohne dass es jetzt sozusagen unser Kalkül gewesen wäre oder sowas. Also dafür war ich zu unerfahren. Das war, glaube ich, auch tatsächlich mein allererstes YouTube-Video. Ich bin dafür extra dahin gefahren und dann haben wir das gemacht. Es
Okay, und
war
wie ging es dann weiter?
also erstmal krass viele Bestellungen. Ich habe die bis zu dem, also ich habe die bis, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, Ende 22, glaube ich, habe ich die alle selber ver oder Ende 23. Dann muss ich jetzt, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube 12/22, genau. Also Dezember 22 habe ich dann das Ganze an ein Fulfillment Center abgegeben, weil ich habe zu der Zeit auch noch ganz am Anfang hab ich ja gesagt, ich habe ein duales Studium gemacht. Im Homeoffice oder während Corona natürlich zu Hause, aber auch dann hinterher, als Corona wieder zum Glück zurückging, war ich dann auch vor Ort in Mannheim und habe dann die Sachen in meiner Studentenwohnung gemacht und auch verschickt. Und ich bin ja irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Ich habe halt von 8 bis 16 Uhr gearbeitet oder war halt in der Uni und musste lernen und so. Und wenn man dann jeden Tag noch 15 Bestellungen verpacken muss, dann das schafft man einfach nicht, auch wenn das am Anfang nur Fläschchen waren, aber dann kam auch mehr Artikel dazu, wie so ein Reinigungsset oder so. Und dann wird das immer komplexer, sozusagen sozusagen das verschicken zu können und dass man auch keine Fehler macht. Ob das dann irgendwann tatsächlich outgesourced neben meinem Studium sozusagen. Ja, neben meinem Studium. Ich habe dann irgendwann statt kleinen Paketen, die ich immer zum DHL-Kollegen gefahren habe, weil es natürlich auch irrer Zeitfaktor ist, was man da dann, also mit dem Packen muss man die Sachen da hinbringen, muss man die alle einscannen und so. Es hat echt viel Zeit gekostet und dann war es praktisch, da muss ich nur noch ein dickes Paket zu DHL bringen, immer so ein 30-Kilo-Paket bis an die oberste Grenze ran, was wir überhaupt
Das heißt,
mitnehmen.
du hast sozusagen 2 Jahre gebraucht, bis du von Anfang bis zum Abgabe an Fulfillment.
Ich glaube, ein Jahr war das.
Ein Jahr, das hast du 2021 angefangen. Oder, nein, jetzt richtig.
Nee, nee. Ende, also April 22 habe ich angefangen und Ende 22 habe ich es an Fulfillment Center gegeben, wenn ich keinen Short erzähle.
Wahnsinnig schnell, oder? Also ist doch. Wann war die erste Kleinanzeigenbestellung?
Ungefähr April 22.
Das heißt, dann ist ja ein Dreivierteljahr.
Ich habe auch viel gearbeitet. Also ich habe den gesamten Tag halt und das, also natürlich auch das Wochenende und so weiter. Jede freie Sekunde, die ich hatte, habe ich an der Geschichte gearbeitet. Ist tatsächlich immer noch so. Genau, neben dem Studium. Also es war häufig so irgendwie um 8 Uhr ins Büro, das war wegen dualem Studium, bis 16 Uhr geblieben, wirklich zurückgekommen, eingekauft und von 16 bis 23 Uhr habe ich dann am Webshop gearbeitet, das Wachs gemacht, irgendwelche Sachen abgefüllt, keine Ahnung. Das sah auch wirklich wild in meiner Wohnung aus. Man konnte die Tour manchmal nicht aufmachen, weil dahinter halt Kartonagen standen oder irgendwelche Kanister oder die Sackkarre zum Beispiel, die ich mir dann irgendwann mal zugelegt habe, weil ich die Sachen immer 200 Meter zum DHL-Shop bringen musste.
Wann hast du Geld verdient?
Ab der ersten Sekunde eigentlich. Also ich hatte deswegen auch erstmal die andere Wachsimmersion, nahezu null Startinvestment sozusagen und habe von da aus dann alles aufgebaut. Das hatte ich natürlich auch Glück. Da wäre ich jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt versuchen, einen Fahrradladen sozusagen zu machen oder zu leiten oder das zu übernehmen. Da kommst du ja nicht mit 0 Euro klar. Das hätte aber, alles über 0 Euro hätte, glaube ich, auch meine finanziellen Möglichkeiten vermutlich überstiegen. Deswegen hatte ich sehr Glück, dass es sozusagen mit diesem Minimalinvestment geklappt hat. Aber immer tatsächlich, also es ist immer noch so, alles innen finanziert. Also wir arbeiten nur mit unserem eigenen Geld. Gibt keinen Kredit, keine Investoren oder irgendwas. Alles meins und das finde ich das Schöne, das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Sozusagen, wenn irgendwas schief läuft, in dem Sinne, ich kann sozusagen brauchen, die Türen zu machen und dann war es das. Aber es gibt sozusagen keine Leute, denen ich irgendwie noch was schulde oder irgendwelche Probleme. Das finde ich ist ein großes, das macht es irgendwie so ein bisschen erträglich sozusagen. Jetzt hat man natürlich ein bisschen mehr Routine, man würde jetzt auch mit einem gewissen Risiko klarkommen, aber besonders am Anfang, das wäre ich nicht eingegangen, das Risiko, glaube ich. Weil es einfach schon, dann einen Kredit aufzunehmen für eine Idee, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert, weil natürlich Kettenwachs jetzt auch nicht so der erforschte Markt ist.
Ja, immerhin gut Studien, aber wahrscheinlich nicht für Kettenwachs, sondern über die Mittel, die drin sind.
Mhm.
Aber du hattest ja einen Job, also du hast ja ein duales Studium gemacht, das heißt, du hast in irgendeiner Form, was du ja halt ja dann anders verdient.
Genau. Ich musste davon nicht leben.
Aufbauen.
Genau. Und das, da habe ich tatsächlich sogar ein paar Sachen gelernt, weil ich irgendwann hinterher im Private-Label-Bereich von der Firma gelandet bin. Mit Artworks und wie man die abnimmt und so. Aber als ich da war, habe ich nicht ganz so viel davon gecheckt, aber dann hinterher im Nachhinein so, ah ja, das war eigentlich, war es eine relativ große Schnittmenge. Es waren halt nur völlig andere Produkte und dass man natürlich auf einer anderen Ebene und Tiefe darin arbeitet, aber von der Sache her war es eigentlich das Gleiche, lustigerweise.
Okay. Wann hast du denn gemerkt, dass diese Idee, die ja am Anfang eigentlich nur, wie du es selber genannt hast, Spielerei war, dass es irgendwie jetzt real wird? Also am Ende des Tages, irgendwann musst du ja sagen, ist es noch Hobby oder mache ich schon irgendwie ernsthaft?
Also als ich wirklich gemerkt habe, dass es jetzt ernst wird, war, als ich nach einer Halle gesucht habe, weil ich mit den Räumlichkeiten, weil irgendwann, als ich wieder zurückgezogen war nach Hause, nämlich nicht mehr klargekommen bin. Wir haben zwar Garage und Keller und so weiter, das war dann aber irgendwann alles voll und belegt und es wurde halt unpraktisch. Wenn halt jede Woche eine 7,5-Tonner bei einem in die Straße reinfährt und eine Europalette mit Ware abholt, ist irgendwie nicht ganz ideal. Ich wusste auch nicht, wie lange das mit den Nachbarn natürlich gut geht, weil man kann ja nicht keine Gewerbetätigkeit im privaten vier Wänden sozusagen Full Level sozusagen betreiben. Als ich dann eine Halle gesucht habe und dann auch wirklich Miete zahlen musste, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt sind wir irgendwie an einem anderen Punkt mittlerweile angekommen. Weil vorher war es ja, wenn es keine Miete gibt, ich hatte kein Gehalt, das ist alles so gelaufen, alles, was sozusagen passiert war, sozusagen, was nicht für Werbevideos sozusagen draufgegangen ist und natürlich für Einkauf und so weiter oder Forschung, wobei das war da am Anfang natürlich noch praktisch null, ist dann halt wieder in die sozusagen in neue Werbung reinvestiert worden, da war sozusagen egal. Und jetzt mittlerweile mit der Hallenmieten oder mehreren Hallen mit Mitarbeitern und so weiter, das hat schon ein bisschen anders. Da finde ich, hat es den spaßigen Teil verlassen.
Was ist denn Mitarbeiter? Also was ist denn die Story dann zu sagen, du hast dann Fulfillment abgegeben, wie ging es dann weiter? Also muss ja scheinbar noch ein bisschen was passiert sein von 2022 bis jetzt Anfang 2026.
Also erst das sozusagen eBay Kleinanzeigen-Shop, dann Video bei sozusagen weit gesprungen, dann Video bei Felix, dann Abgabe des Fulfillment Centers, oder anders Fulfillment Center. Und dann, muss ich mal ganz kurz überlegen, dann kam relativ, ich sag mal, ein halbes, dreiviertel Jahr später kam tatsächlich ein Video bei GCN auf Deutsch. Da hatte ich, es gibt natürlich feste Channel-Partner, es gibt aber auch Werbung halt, die natürlich auch machen. Und ich hatte denen irgendwie einfach mal auf dem blauen Dunst einfach eine E-Mail geschrieben, ob die denn das nicht vorher Bock hätten, das Produkt mal so vorzustellen oder einen Test zu machen oder was auch immer, irgendwie irgendwas damit zu machen. Und dann hat sich tatsächlich der Manager von dem Kanal bei mir gemeldet und wir haben dann einen Videocall einfach mal gemacht. Ich habe den Videocall einfach aus dem Auto von einem Freund von mir gemacht, weil ich eigentlich in der Uni saß, in der Bibliothek zu dem Zeitpunkt noch und musste eigentlich für eine Klausur lernen, aber dann kam halt dieser Call rein und war natürlich deutlich wichtiger und dann habe ich den Call gemacht und dann hatten die einen, ja, von dem Zeitpunkt, glaube ich, war fast alles Geld, was ich sozusagen auf dem Firmenkonto hatte, in Anführungszeichen, und wusste nicht, ob ich das machen soll oder nicht, aber der Typ meinte so, ja, das ist die Gelegenheit, mach das, das kriegst du auf jeden Fall zurück. Und ich so, ja, weiß ich nicht. Im Endeffekt hat das Video jetzt, glaube ich, 600.000 Aufrufe und ich würde sagen, ich habe das Geld wieder reingeholt. War sehr, 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 sehr viel Glück. Also das meine ich halt. Es ist halt natürlich, wenn man viel macht, hat man auch Ergebnisse und hat man auch Glück. Wenn man nichts macht, kann man auch kein Glück haben. Aber dann auch schon ein paar positive Faktoren dazugekommen, die halt vielleicht das ein oder andere nochmal angeschoben haben. Wie zum Beispiel, dass ich die Telefonnummer von Felix gefunden habe. Zum Beispiel hätte ich ihm die E-Mail geschrieben, glaube ich, wäre da nichts draus geworden. Das war der persönliche Kontakt, den wir irgendwie hatten. Oder bei GCN, dass ich da halt... war tatsächlich so eine Lücke im Vertrag. Also der eine Sponsor hatte zu dem Zeitpunkt aufgehört und der neue Sponsor war noch nicht an Bord. Und genau in diese Vertragslücke bin ich reingerutscht. Dann haben die ein Video drüber gemacht. Also der Tobi hat ein Video drüber gemacht und der meinte auch so, wie zu seiner Freundin, ja, da war so ein Typ, der macht irgendwie so Kettenwachs. Der investiert jetzt sein gesamtes Geld in dieses Video. Das muss gut werden. Hat sich richtig Mühe gegeben und hat ein mega Video draus geworden. Also super informativ. Und das war dann wirklich... Ab da war dann so der, zumindest von der Bekanntheit, dann der absolute Durchbruch. Aber da habe ich es immer noch selber in den heimischen vier Wänden gemacht, zu dem Zeitpunkt.
Macht heißt sozusagen selber abgemischt, eingepackt, aber dann sozusagen das Ganze, was du produziert hast, zum Fulfillment geschickt, der es dann verschickt hat.
Genau, also da muss ich das so vorstellen, Fulfillment Center, im Shop bei uns kommt eine Bestellung an. Die Bestelldaten werden an den Fulfiller weitergegeben, damit der halt einen DHL-Label erstellen kann und diese Ware auch versenden kann, weil natürlich ohne das müssten wir sonst alles selber versenden und das ist dann halt meistens einerseits zu teuer und auch super viel Koordinierungsaufwand. Also mittlerweile haben wir, glaube ich, 250 Quadratmeter Fläche belegt mit Ware oder mit Kartonagen oder mit irgendwie so einem Zeug.
Bei dem
die Lager, genau. Und die Kapazität selber vorzuhalten, das ist ja unmöglich.
Das heißt, deine Strategie war eigentlich relativ, sagen wir mal, simpel. Du hast Reichweite auf Social Media produziert, sei es durch Videos, die du gemacht hast, sei es durch bezahlte Kooperationen. Die haben dann sozusagen den Link auch wahrscheinlich in die Beschreibung reingepackt oder so, da oder den Namen genannt. Und dort kamen dann die Leute auf deinen Online-Shop und dann haben dort das Produkt gekauft.
Ja, und das war mir tatsächlich immer wichtig, dass es halt nachhaltiges Wachstum ist, auch wenn es sozusagen natürlich optimal ist, natürlich auch auf viel Werbung aufbaut, aber das ist halt, am Anfang war Kettenwachsen in Blue Ocean, sage ich immer, das ist eine der wenigen Sachen, die ich aus dem Studio mitgenommen habe, aber da gab wenig Anbieter und es gab keinen starken Wettbewerb und mittlerweile gibt's viele Anbieter und krassen Wettbewerb. Jetzt ist ein richtiger, würde ich sagen, relativ starker Red Ocean, also sozusagen das Blut im Wasser schwimmt, so zur Verdeutlichung. Und das hat sich halt völlig verändert über die Zeit. Würde ich zum Beispiel jetzt einsteigen, glaube ich, wäre das nicht mehr so einfach oder nicht mehr möglich. Also vielleicht möglich noch, aber es ist schwieriger auf jeden Fall.
Warum ist das so? Warum haben sich jetzt mehr Menschen, das sind ja dann größere Firmen, die mehr Kettenwachstum, also wird jetzt nicht mehr Felix gegeben haben, die jetzt auf einmal beschließen, Kettenwachstum zu bauen. Das wären dann wahrscheinlich immer große Anbieter wie Markov und Co.
Markov, F100 hier, die Kollegen, die haben halt durch die Firmengröße, haben die den Trend ziemlich verpennt. Großer, oder was heißt verpennt? Doch, die sind halt ein bisschen spät jetzt, ein bisschen late to the party. Die haben jetzt zum Teil vor ein paar Wochen erst oder ein paar Monaten erst ihre Produkte gelauncht. Ich bin jetzt schon 4 Jahre sozusagen mit dabei und mache das schon. Das ist natürlich für die dann auch schwieriger einzusteigen, wobei man auch sagen muss, vielleicht ist die Zielgruppe auch eine andere. Es sind einfach Kunden, die kaufen immer die Produkte von denen und kaufen dann halt auch deren Kettenwachs jetzt neuerdings. Aber es ist nicht so, dass die sagen, ich habe mich weiß ich nicht, 5 Stunden lang informiert, ich kaufe jetzt genau das Produkt, weil das ist das Beste. Oder da habe ich ein gutes Gefühl oder weiß ich nicht was.
Okay, du würdest also sagen, heute wird deine Strategie nicht mehr funktionieren?
Zumindest nicht mit den Mitteln, die ich damals hatte. Also denke, es würde, genau, also das wäre auf jeden Fall viel Aufwand und sehr, sehr viel Arbeit. Ich hätte so sozusagen, weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich habe vielleicht den deutschen Markt ein bisschen entwickelt in dem Bereich Kettenmarkt, weil einfach die großen Videos, speziell dieses GCN-Video, war halt mit meinen Produkten, muss man einfach sagen. Und das hat jetzt 600.000 Aufrufe und das hat halt einen riesen Push in die Richtung gegeben. Und dann jedes weitere Video, dann gab es noch ein Video bei GMBN auf Deutsch. Und das hat auch irgendwie 120.000 Aufrufe. Das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass da so ein Trend und irgendwo mittlerweile tatsächlich auch ein Hype um Kettenwachs entstanden ist.
Mal überlegen, also ganz kurz, 600.000 Aufrufe auf einem YouTube-Video für Kettenwachs. Es ist ja nicht so, dass jedes YouTube-Video, was GCN macht, auf Deutsch, 600.000 Aufrufe hat.
Nee. Ich glaube, ich Top 7 oder so. Top 7
ja,
Videos.
Also eins der meistgeschautesten YouTube-Videos von diesem Kanal.
Mhm.
Das heißt, du hast über Kettenwachs. Also das muss ich aber noch kurz nochmal erwähnen, weil das schon was Besonderes ist, so ein nisches Produkt in irgendeiner Form auf den Markt zu bringen, das ist ja das eine, das dann durchzuexistieren, das ist ja das andere und es dann noch bekannt zu machen, das ist das dritte. Und das, du hast vorhin von Glück gesprochen. Weiß nicht, ob das Glück ist. Also natürlich hast du vielleicht also Glück ist vielleicht, dass jetzt dieses Video so viel Aufruf bekommen hat.
Ja.
Dass jemand war, dass die Wellen gestimmt hat, dass der sich jemand Mühe gegeben hat, dass dieses Video sagen, so pusht. Das können wir vielleicht ein bisschen Glück bezeichnen. Aber am Ende des Tages hast du eine Idee gehabt und du hast die Idee ausgearbeitet. Und da hast du sagen, dann selber immer wieder versucht, es weiter zu skalieren, weiterzumachen. Das hat mit Glück wenig zu tun. Das ist eine Chance, ja, die du erkannt hast. Die Handynummer vom Tobi ist dir ja auch nicht auf den Schoß gefallen, sondern du musst ja dann auch überlegen, wie komme ich da ran?
Ich war noch bei dem privat zu Hause. Ich habe dem noch das Ketten... Das sind dann vielleicht manchmal die Sachen, die Extrameile. Ich war noch bei ihm zu Hause und habe ihm das Kettenwachs irgendwie... Ich glaube, ich habe die Uni-Vorlesung geschwänzt. Bin dann einfach gegangen, weil ich hatte ja einen wichtigen Termin. Bin dann zu ihm nach Mainz gefahren und habe ihm das Kettenwachs nach Hause geliefert für das Video. Weil irgendwie das Paket wäre nicht angekommen, whatever. Und das ja, war das natürlich auch nochmal das. Muss man halt machen.
Muss man machen. Ja, so musst du ja auf die Idee kommen erstmal. Also man sollte jetzt nicht motivieren, die Uni zu schwänzen. Dann
muss sich halt nur lohnen, ne?
Statt einfach das Paket per Spedition oder so immer dahin zu schicken, per Post, sich die auf die Weise Reise zu machen. Das ist ja schon etwas, was jetzt auch vielleicht dann den auch motiviert hat, zu sagen, ja okay, jetzt kenne ich den persönlich, jetzt mache ich mir mal extra Mühe obendrauf auf das Video.
Also ich finde immer generell bei allen, mit allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir eigentlich, oder habe ich einen sehr, würde ich sagen, Freund, soweit das halt natürlich geht, man ist ein bisschen Business natürlich auch, aber eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis, speziell mit dem Tobi ganz besonders. Das ist einfach, finde ich, das macht einfach Spaß, weil wir machen ja alle sozusagen unser Hobby zum Beruf und dann darf das wenigstens auch ein bisschen Spaß machen.
Muss Spaß machen. Bin voll dabei, aber hat mit Glück zu tun. Das ist halt eine schöne Leistung, die du gebracht hast, einfach das zu machen. Nur muss man kurz einmal hier rausstreichen.
Danke.
Also ich habe ja schon gesagt, hey, da gibt's ja nochmal Kettenwachs, das fand ich schon mal das eine. Wahrscheinlich mit 20 kann man sich andere Sachen einfallen lassen, als zu sagen, ich mache jetzt eine Kettenwachsfirma, okay. Aber da ist nicht einer, der über dich gestolpert ist und sagt, okay, jetzt mache ich ein Video darüber, sondern das hast du ja alles aktiv selber angestoßen.
Ja, also so richtig drüber gestolpert, nie. Oder, ja, nie vielleicht nicht, das möchte ich nicht sagen, aber selten. Die großen Sachen muss man dann schon immer aktiv drauf zugehen, natürlich und manchmal ein bisschen Glück haben, vielleicht irgendwie so, aber man muss halt doch immer selber anstoßen, weil so viele andere Firmen sind ja auch auf dem Markt, die Sichtbarkeit haben wollen, über die geredet werden soll, pipapo.
Man muss das aktiv machen und dann kannst du das Glück haben, dass es funktioniert. Mhm. Also, dass jetzt der Tobi sich da mal so Mühe gegeben hat, das ist dann vielleicht zumindest das Glück dabei oder dass der Felix gesagt hat, okay, jetzt hat er meine Handynummer schon rausgefunden, Jenny, habe ich nicht gut genug versteckt, dann machen wir jetzt auch ein Video darüber. So, das sind so Sachen, die dann vielleicht das Ergebnis als Erfolg sind, aber mit Glück hat das irgendwie nicht so viel zu tun, aus meiner Sicht. Was gab's denn so? Hatte ich jetzt ein bisschen an so eine Bilderbuch-Story. Ne? Also hast du die Uni auch abgeschlossen oder?
Ja, ich habe das noch abgeschlossen. Meine Eltern haben mich da sehr zu gedrängt und haben am Anfang mal gar kein Fan. Also besonders meine Mutter war da gar kein Fan von. Aber ich habe mich davon nicht beirren lassen. Mein Ziel war es dann irgendwann, dass ich am Tag so viel ja Umsatz oder Gewinn, wie auch immer, mache am Ende meines Studiums, wie ich dann mit meinem ja Ausbildungsgehalt im Monat verdiene. Das hat dann auch geklappt, relativ genau. Damit konnte man dann, war natürlich die Argumentationsgrundlage zu, das lohnt sich nicht oder mach was Gescheites oder was auch immer, war dann sehr überschaubar. Ich bin einfach an meinem letzten Arbeitstag dann, hab die Firma verlassen, war dann selbstständig.
Deine Eltern waren nicht dafür, dass du dich selbstständig machst, zu sagen.
Nee. Das war nicht so deren, besonders nicht mit dem, was ich ja mache und mit dem, was ich gemacht habe.
Ich mag es gar nicht anfangen, aber aber dein Papa, du hast vorhin darüber gesprochen, dass dein Papa über Firmenideen gesprochen hat. War da eine Selbstständigkeit, Unternehmertum da oder war der?
Nee, also als Geschäftsführer mal oder als General Manager für schon auch ein paar hundert Leute auch zuständig, aber nicht halt nicht selbstständig. Und ich glaube, da ist schon nochmal, als Selbstständiger kann man das ja sagen, ich glaube, da ist schon nochmal ein großer Unterschied einfach dazwischen, zwischen angestellt sein und selbstständig sein, weil einfach die Sorgen und Probleme, die man vielleicht nochmal mitnimmt und so, nochmal ein bisschen anders sind. Man nimmt die noch mehr mit nach Hause.
Dann muss ich sagen, finde ich es noch krasser, weil das hat sich jetzt vorhin so angehört, als wärst du so eine Unternehmerfamilie irgendwie groß geworden und du hast mit Papa halt oft über unternehmerische Tätigkeiten gesprochen und dann hast du halt die Chance gesehen und gesagt, ja, komm, dann mach ich es auch mal so. Aber im Endeffekt gibt es ja dann gar nicht. Dann hast du das
Es ist schon inspiriert dadurch irgendwie, weil wir halt auch wirklich über solche Sachen schon gesprochen haben. Es gibt jetzt in meiner näheren Familie jemanden, der da selbstständig ist.
Ja, krass. Es hat sich ja, es ist ja so eine Bilderbuch-Story. Gab es da irgendwo Situationen, wo du gesagt hast, was mache ich hier? Oder wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich alles hin? Also als du die Tür aufgemacht hast und das ging nicht mehr auf oder so, oder? Das ist ein kleines harmloses Problem, aber.
Ja, ich hatte einmal eine Geschichte mit einer Patentgeschichte, habe ich mit einem anderen Anbieter, das war dann das waren zwei Sachen, das war sehr, sehr, sehr unangenehm, das würde ich sagen. Da, wo ich an manchen Stellen mal Glück gehabt habe, habe ich an der Stelle mal richtig fett Pech gehabt. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mitbewerber über Additive und über ein Patent dazu. Ja, das haben wir ziemlich auseinandergenommen. Wenn man erstmal so eine Patentabmahnung da im Briefkasten liegen hat und da stehen irgendwie Streitwert 100.000 Euro drauf und dann ist halt so ein, weiß ich nicht, 50 Blätter Papier. Boah, scheiße, Mann, das ist richtig kacke gebaut. Das war sozusagen, das war das eine und ich sag mal, 5 Tage später oder so.
Dann hast du gesagt, ja, scheiße gebaut und jetzt nimmt ihn auseinander.
Nee, das ist dann so sozusagen erstmal so, oh Kacke, ne, weißt du, dann liegst du da 3 Tage und kannst echt gar nicht schlafen oder sehr, sehr schlecht nur. Weil das war, glaube ich, irgendwie am Freitag, das ist ein richtig asozialer Termin, um abzumahnen, weil man dann hat man noch das gesamte Wochenende, um drüber nachzudenken. Genau. Und dann hast du ja niemanden, den du fragen kannst. Dann habe ich aber dann am Montag den Patentanwalt gefragt und dann haben wir das uns dann angeschaut und dann sind dann immer tiefer da reingegangen und dann hat sich das Ding immer mehr in einen mittleren Wohlgefallen, würde ich sagen, mal aufgelöst, die ganze Geschichte. Das war ein Prozess. Also das war jetzt nicht so, ich rufe den Montag an und Dienstag ist das Thema gelöst, sondern das war so ein Thema über 2, 3, 4 Wochen. Und dann hat man halt mit denen im Austausch und die hatten auch ganz wilde Forderungen. Also irgendwie wollten irgendwelche Kundendaten haben und ich weiß nicht was. Und man macht mal natürlich erstmal in so einer Abmahnung erstmal eine dicke Maximalforderung, um natürlich der anderen Seite Angst zu machen. Und dann einigt man sich dann irgendwann auf was Realistisches. In dem Falle haben wir von denen einfach nichts mehr gehört, nachdem wir die Antwort zurückgeschickt haben. Es war dann aber meine erste Kontaktstelle sozusagen mit Patenten und Marken. Also Markenrecht hatte ich nichts, aber bei dem Anwalt ist Patent, also Anwalt für Patentrecht und für Markenrecht, war tatsächlich in dem Sinne auch ein großes Learning. Also auf der einen Seite diese blöden Anwaltskosten, die sozusagen die Abmahnung mit den echt paar schlechten Tagen bis Wochen, aber gleichzeitig auch gemerkt, ah okay, du könntest ja vielleicht mal deine Marke, deine Bildmarke, deine Wortmarke anmelden. Das sind dann so Sachen, die sind dann daraus entstanden. Also auch ein großes Learning. Was aber dann gleichzeitig noch war, Google hatte ein Problem mit verschiedenen Domains und ich habe die Domain optimize.bike. Speziell mit diesem Punkt Bike und vielleicht auch ein paar anderen Domains gab es dann das Problem, dass die rausgeschmissen wurden aus dem Indexing. Also meine Seite war nicht mehr indexiert. Die war zwar noch online. Wenn man www.optimize.bike eingegeben hat, hat man sie auch gefunden oder optimize.bike. Aber wenn du nur Kettenwachs eingegeben hast, wo ich irgendwie auf Platz 1 oder 2 oder 3 unterwegs war, war ich plötzlich weg. Und es hat mich tatsächlich 30% vom Umsatz gekostet. 40%. Da, ich habe das nur überlebt sozusagen, oder die, gut, da gab es ja keine Mitarbeiter, es gab keine Miete, das war in dem Sinne noch human, aber es, ich habe sozusagen nur überlebt, weil ich durch die vielen YouTube-Videos so viele Direktlinks hatte und wirklich ganz, ganz viele Leute eigentlich unten in die Beschreibung gegangen sind und direkt draufgeklickt haben. Sonst wäre, weiß ich nicht, ich glaube, andere Online-Shops, die nicht mehr bei Google indexiert sind, die können einfach zumachen. Dann ist dein Umsatz gleich gut, null.
Ja. Wie hast du es gelöst? Du hast schnell zu Google hingefahren und gesagt, machst du meine Leitbilder online hier?
Ich habe einfach leider abwarten und Tee trinken. Ich habe mich mit einem zusammengesetzt, der macht so SEO-Beratung, bin da durchgegangen, haben das Ding in der, erstmal die Domain in der Search-Konsole, auch wieder ein gutes Learning, Google Search-Konsole, daran gegangen, haben wir geguckt, ob es irgendwelche Probleme gibt, gibt es irgendwelche Seiten, die gedoppelt sind oder so. Es war halt so komisch, so von der einen auf den anderen Moment war es weg. Und wenn ich zum Beispiel die Homepage manuell indexiert habe, war sie da für 2 Tage und war dann wieder weg. Und das hat halt irgendwie gar keinen Sinn ergeben, dieses Fehlerbild. Und dann irgendwann so ein paar Monaten hat sich das Problem aufgelöst. Und dann gab es dann irgendwann bei Google so eine Meldung, ja, wir hatten da so ein Problem mit ein paar Domains, sorry. Ja, weiß ich nicht, hat irgendwie 30.000 Euro, 40.000 Euro gekostet, sozusagen, was an Umsatz da irgendwie gefehlt hat. Ne, okay. War blöd. Speziell in Kombination mit der Patentgeschichte übereinander war das wirklich eine extrem unangenehme Situation.
Das war zum selben Zeitpunkt?
Nahezu, ja. Das war eine Woche auseinander. Also das Problem sozusagen mit der schlechten Website, ich dachte erst, die anderen hätten irgendwie gehackt.
Wenn sich bei Google rausgelöscht.
Ja, das ist ja nicht möglich. Aber das war halt wirklich komisch, weil es hat, ich sag mal, 2-3 Tage nach der Abmahnung haben diese Probleme angefangen.
Haben denn die anderen Hersteller, die ja, sag ich mal, vorher, dieser Pflegemittelmarkt, das ist jetzt auch nicht riesengroß in der Fahrerbranche, haben die denn angefangen, sich irgendwie zu bekämpfen oder irgendwie zu überlegen, wie... Also hast du auch eigene Produkte rausgebracht, die sie vorher auch nicht auf die Idee kamen?
Tatsächlich so, also so einen richtigen, ja doch, ein bisschen, also ich, was ich mittlerweile merke oder immer mal wieder sehe, ich hatte tatsächlich auch mit anderen, mit Mitbewerber würde ich sie gar nicht nennen, das zu dem Level erhebe ich sie nicht, aber ein, zwei, die haben mich tatsächlich kopiert. Ja, die haben wirklich die Inhalte der Webseite waren kopiert, das waren natürlich eine andere Marke, aber die Inhalte waren wirklich 1:1 wortwörtlich mit Rechtschreibfehlern und allem kopiert. Oder selbe Etikettenfarbe, auch natürlich die Anleitung gleich, ähnliche Slogans, so mit sowas haben wir immer noch zu tun und
hat das gefaked.
Nee, das nicht, aber das nicht, aber mittlerweile ist es auch nicht mehr so kritisch sozusagen oder interessiert mich nicht mehr so doll, aber am Anfang war das natürlich krass, dann siehst du plötzlich jemanden, der macht einfach genau dasselbe wie du. Und dann kannst du da rechtlich nur so mittelmäßig viel gegen tun, obwohl du ganz klar an vielen Punkten siehst, hier, das wird 1:1 kopiert, ist es dann halt teilweise auch noch rechtlich erlaubt, jetzt in dem Sinne, wenn die Texte wortwörtlich übernommen wurden, nicht. Aber da kann man dann halt auch, dann ändert er die Texte, dann zahlt er 500 Euro für die Abmahnung und dann war es das. Das ist dann halt nicht so nachhaltig, die Lösung.
Haben wir interessanterweise auch schon ein paar Mal gehabt.
Ärgerlich, ne?
Im Scheiß wurde das kopiert, da wurde dieselbe Homepage auch, du hast dann wortwörtlich woanders wiedergefunden.
Ja, aber mit, auch mit eurem Logo.
So, irgendwie, sag ich mal, ist es auch ganz nett, wenn man kopiert wird. Das heißt ja, du machst irgendwas richtig.
Mhm, das habe ich auch oft gehört, hat aber mein Problem nicht gelöst.
Ja, das kann ich
okay. Das war tatsächlich auch gar nicht so irre weit auseinander. Es war dann vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr später, dass da angefangen wurde, die Sachen zu kopieren. Also nach dieser Abmahnung, wegen dem Patent und mit dem Google-Problem. Es war immer schön nah beieinander alles.
Ja gut, du hast jetzt halt keine 30 Jahre Firmengeschichte, von daher muss es ja in einer relativ kurzen Zeit passiert sein. Also, Was ist denn aktueller Stand Tag heute?
Tag heute haben wir jetzt, also ich gebe mal sozusagen einen kleinen Abriss, wir haben jetzt mittlerweile 2 Hallen, sozusagen um von dem ursprünglichen Basisproblem auszugehen. Wir sind jetzt mittlerweile inklusive mir 4 Vollzeitmitarbeiter, die sich um das gesamte Thema kümmern. Einen Kollegen in der Produktion. Ich mache alles. Aber ich muss dann, also wenn dann zum Beispiel abgefüllt wird, dann muss ich nicht dabei stehen, das kann der Kollege alleine. Aber wenn wir zum Beispiel die Wachsemulsion machen oder neue Produkte oder so, dann bin ich immer dabei, koordiniere das Ganze, guck auch dann lange über die Schulter, damit es auch perfekt abläuft, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man dann hinterher ein defektes Produkt beim Kunden hat oder irgendwelche Sachen so unnötig verbaselt werden. Und deswegen machen wir das immer gemeinsam, besonders am Anfang und dann hinter weniger. Und die anderen beiden Kollegen, der eine, der liebe Lars, kümmert sich um den Kundensupport, Weil tatsächlich Kundensupport, habe ich gemerkt, ist einfach ein Riesenthema. Also besonders, man möchte es ja auch gut machen. Ich finde es immer ärgerlich, wenn ich als Kunde mehrere Tage auf eine E-Mail von irgendjemandem warte und dann dann kriegt man eine Antwort, schreibt dem was zurück und dann muss man wieder 4 Tage warten. Und dann haben wir noch die liebe Anna die macht so ein bisschen meine Assistenz, aber auch gleichzeitig, die koordiniert die ganzen Marketingprojekte im Hintergrund, guckt, ob die Deals eingehalten werden, aber und kümmert sich auch, was interessant ist, um den B2B-Bereich, zum Beispiel mit euch.
Was für Kundenanfragen kommen da so rein?
Von, was mache ich mit meinem Heißwachs, wenn ich das im Topf habe und das jetzt abkühlt? Darf ich das nochmal wiederverwenden? Von so, ich sag mal, sehr einfachen bis wirklich hochkomplexen und teilweise auch sehr zerdachten Themen. Mir fällt jetzt leider kein konkretes Beispiel ein, aber es ist wirklich, es sind so Ideen, auf die bin ich noch nie gekommen und die habe ich auch in den mittlerweile jetzt fast 4 Jahren noch nie die Frage gehört. Also da kommen, das ist manchmal ganz unterhaltsam, was da reinkommt, also von bis.
Ja, das ist jetzt auch sehr kein, die Zielgruppe davon ist ja, sag ich mal, überschaubar und dann hast du ja ein Thema, was wo du auch einen, ja, wo du auch vielleicht jemanden ansprichst, der sagt, sich auch darüber Gedanken machen möchte.
Genau, die machen sich halt darüber Gedanken, haben dann natürlich auch zu dem einen oder anderen Thema dann auch Fragen, obwohl ich eigentlich versuche, alles durch Anleitungen und FAQs und speziell YouTube-Videos irgendwie alles zu erschlagen, um halt den Bereich halt überschaubar zu halten, weil man muss ja sagen, das Produkt ist ja nicht irre teuer. Wenn du jetzt eine Flasche für 26,99 verkaufst, brutto, da kannst du ja jetzt keine mehreren Stunden Beratungsleistung für geben. Jetzt beim Fahrrad sieht das ja anders aus, hat man einen anderen Ertrag an dem Ding und kann auch mehr Beratungsleistung sozusagen dafür locker machen. Und deswegen muss halt alles oder muss vieles direkt erklärt werden. Deswegen machen wir auch so viel YouTube tatsächlich.
Ja. Wenn du also von 2 Hallen sprichst, was machen diese 2 Hallen? Macht ihr nach wie vor Fulfillment extern oder macht es mittlerweile auch selbst?
Fulfillment ist extern, das sitzt in Leipzig, weil tatsächlich auch Leipzig als Versandhub super praktisch ist. Du kannst manchmal schneller von Leipzig nach Köln verschicken, als von Köln nach Köln. Oder sagen wir mal von Düsseldorf nach Köln. Deswegen sitzen da auch die ganzen großen Versender, also zumindest im Fahrradbereich, Bike24, mein Erzbo-Bike sitzt da auch, da sind alle möglichen, haben da ihre Versandlager. Und von da wird dann immer noch verschickt, aber in der einen Halle ist tatsächlich einfach nur Lagerung von, nicht Fertigprodukten, Rohware sozusagen, also Emulsion, Reinigungsmittel, Flaschen, Deckel, alles Mögliche. Und in der anderen Halle ist dann die richtige Produktion mit Produktionsmaschinen, Rührwerken, Apfelmaschinen, Etikettiermaschinen und so weiter.
Wo ihr wahrscheinlich auch nicht jetzt jeden Tag was macht, sondern wahrscheinlich immer so chargenweise, oder?
Genau, so ein bisschen so batchweise. Also wir haben dann tatsächlich, wenn wir produzieren, also wir produzieren eigentlich schon die ganze Woche durch, in dem Sinne, aber mal sind es die Reinigungsmittel, mal dieses, mal jenes, dann werden wieder irgendwelche Kettennieter auseinandergeschraubt. Das hatten wir zum Beispiel, wir haben die Dinger bekommen und irgendwie war da so ein bisschen Metallstaub im Gewinde, was natürlich eigentlich nicht sein sollte, weil die hatten aber im Finishing hatten die in die falsche Reihenfolge und dann hinter die Gewinde nicht ordentlich gereinigt oder nicht ordentlich genug. Dann nehmen wir die Dinger, schrauben die einmal komplett auseinander, reinigen die mit dem Ultraschallbad, Mikrofasertuch durch, ölen die nach, werden wieder zusammengebaut und dann verpackt. Und sowas wird dann auch manchmal gemacht, so ein bisschen ja, Kommissionierarbeit in dem Sinne.
Das heißt, ihr verkauft heute nicht nur noch das reine Kettenwachs, sondern auch Produkte noch dazu.
Genau. Also
auch an den Handel oder?
Auch an den Handel. Genau, also wir machen, mit Flüssigwachs habe ich angefangen oder haben wir angefangen. Dann irgendwann kam Heißwachs dazu, dann Entfetter. Das muss ich mal ganz kurz nachdenken. Irgendwann kam Wachskocher dazu. Vorher noch die Ultraschall-Reinigungsgeräte, Reinigungsflüssigkeiten, dann immer Mikrofasertücher. Also wir machen so ein bisschen so alles zum Thema Antrieb und alles zum Thema Kettenwachs. Also wir wollen so ein richtiges Universum dafür bieten. Ich glaube, da liegt mengenmäßig schaffen wir es, glaube ich, nicht gegen die ganz Großen anzukommen, besonders auch international, jetzt wenn wir auf die USA oder UK oder so weiter gucken, auch da sehe ich speziell das Risiko, dass ja alles, wenn du ein englischsprachiges Video machst, du machst in den USA, Australien, UK und allen anderen Ländern gleichzeitig Werbung und musst die auch alle vom Markt her bedienen können. Und das können wir nicht, dafür sind wir nicht in der Lage, zumindest nicht, wenn wir es im Direktvertrieb machen wollen. Und deswegen fokussieren wir uns auf Deutschland und da muss man dann halt einfach die richtige Breite und Tiefe einfach den Kunden bieten, dass man halt sagt, okay, wir gesehen, du kriegst einfach alles, was du für Kettenwachs brauchst. Und da liegt dann auch der Vorteil gegenüber großen Mitbewerbern, die halt einfach diese Tiefe nicht gewährleisten wollen oder gewährleisten können, weil die einfach irgendwann sagen, nee, das Produkt ist zu nischig. Das lohnt sich dann für die von der Menge vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht.
Ja, aber auch, sag ich mal, jetzt hat den Weg in den Handel gemacht, wo ihr dann auch andere Margen wahrscheinlich habt, als wenn du online machst. Online hast du ja sagen, keine Zwischenhändler. Da musst du ja im Handel anders vorgehen.
Genau, im Handel, also wir arbeiten nicht mit, also wir hatten Anfragen von R2, Bike24 und Co. Mit denen arbeiten wir aber nicht zusammen, nicht direkt. Wir haben, gibt einen Spezialfall, aber wir haben mit denen nicht zusammen. Oder online gibt, oder bei denen gibt es keine Optimize-Produkte, weil ich diese Verbindung zum Kunden einfach behalten möchte. Wenn eine Reklamation gibt zu irgendeinem Produkt, können wir uns direkt um kümmern und wir können auch, ja, kulante und gute Lösungen finden. Aber wenn das dann erst über so einen Onliner reinkommt, dann geht das über uns und zurück und hin und her. Das ist super viel Aufwand und man gibt natürlich schon einen großen Teil der Marge irgendwo ab. Ich sag mal, bei einem Kettenwachs für 11,99 oder für 14,99 ist das nicht so schlimm, weil die Versandkosten an dem Produkt relativ hoch sind. Dann lohnt es sich tatsächlich, über so einen großen Online-Händler zu gehen. Natürlich dann rückläufig wird, je teurer das Produkt wird, desto attraktiver wird es, das selber zu verkaufen. Zum Beispiel jetzt so ein großes Ultraschallbad für 250 Euro verkaufe ich lieber sozusagen direkt, habe die Marge dran, kann das direkt an den Kunden schicken und habe sozusagen, sagen wir mal, 10 Euro Versandkosten. Aber dem Handel müsste man ja mehr abgeben. Der will ja nicht nur 10 Euro Marge für den Versand, sondern ein bisschen mehr.
Das ist ein Endkundenprodukt, dass jemand ein Ultraschallbad Gerät
ja, wir haben, ich würde sagen, ja, doch kann man sagen, glaube ich, die professionellsten Endkunden. Also wir haben Kunden, die, weil die kaufen von, also es gibt Kunden, die kaufen das Flüssigwachs für 14,99 und es gibt Kunden, die regelmäßig machen die wirklich einen Warenkorb mit 600 Euro voll, die dann sich halt einen Wachskocher, Kettenständer, Silikonmatte, Ringe, Ultraschallbad, Flüssigkeit, pipapo und dann kann das sich auch relativ schnell mal läppern. Und dann kommt da bei einem teilweise wirklich sehr hohen Warenkorb-Niveau dann auch raus. Das ist, genau, und halt mit den, und halt mit dem Handel, wir arbeiten ja auch mit lokalen Radhändlern zusammen, wie zum Beispiel mit euch. Da achten wir dann halt immer drauf, passt das vergessen glaube ich auch viele Marken, passt denn der Händler vor Ort denn auch zu meiner Marke eigentlich? Weil wir haben uns, ich sag mal, ich habe jetzt über die 4 Jahre sehr intensiv an der Marke und an der Gestaltung und an der Präsenz auf dem Markt gearbeitet. Und dann möchte ich das nicht dem Händler XY in die Hand drücken, zu dem es gar nicht passt, sondern das Produkt hat einen gewissen Preis, ordnet sich beim gewissen Preisniveau auch im Markt irgendwo ein. Und dann muss auch der Händler dazu passen, dass es halt hochwertig ist, dass es schick aussieht, so all das, was wir sozusagen mit unserer Marke auch verkörpern, weil sonst, wenn das halt in jedem Radladen drin steht, dann wird es vielleicht auch mal bei Hollandrädern angewendet. Nicht, dass ich per se gegen Hollandräder mit Kettenwachs bin, aber tendenziell ist der Kunde, der dieses Fahrrad fährt, nicht in der Lage dazu, das Fahrrad genug zu servicen, um mit Kettenwachs Spaß zu haben. Und dann hinterher sagt er ja nicht, boah, der Händler hat mich aber doof beraten, der hat mir Kettenwachs drauf gemacht. Ich weiß ja eigentlich, Kettenwachs ist ja gar nicht für mein Fahrrad. Sondern er sagt, boah, das ist denn das für ein Scheißprodukt, will ich nicht haben. Und dann sozusagen kriegen wir den Ärger dafür, obwohl wir es niemals diesem Kunden verkauft hätten.
Ich habe ein YouTube-Video mal gemacht, 5 Gründe gegen ein Hollandfahrrad. Da haben wir einen Shitstorm kassiert, seinesgleichen. Wir haben da ein Video gemacht, 5 Gründe für ein Hollandfahrrad. Keine Sau interessiert. Aber die Aussage war, ein Hollandfahrrad kaufst du einmal und fliegst du nie und fährt einfach. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass der Kunde jetzt nicht ein Hollandrad fährt.
Genau, oder der klassische E-Biker. Es gibt ja so, die einen benutzen das als Sportgerät, die heizen mit dem MTB durch den Wald. Dann gibt's halt, die werden Kettenwachskunden meiner Meinung nach. Und dann gibt es halt die einfach damit einkaufen fahren. Und da ist halt Kettenwachs auf jeden Fall nicht das richtige Schmiermittel für, weil das ist tatsächlich die Achillesferse vom Kettenwachs, diesen Korrosionsschutz nicht gewährleisten kann. Und dadurch muss halt ein bisschen mehr Pflege einfach geschehen. Zwar nicht mehr durch das Reinigen und Putzen, aber dafür dann durch das Pflegen vor und den Schutz vor Korrosion. Man kann das Fahrrad dann halt nicht mehr draußen an der Laterne anschließen und im Regen stehen lassen, sondern das ist halt ein Sportgerät und das Fahrrad muss gepflegt werden. Niemand lässt ja sein 15.000 Euro Rennrad draußen an der Laterne stehen. Und sagt dann, jo, ich gehe jetzt rein beim strömenden Regen.
Wollen wir mal nicht sagen, dass es nur für Leute ist, die 5.000 Euro Rennrad ausgeben, sondern auch für weniger.
Ja, aber
Ich verstehe,
so ist die Zielrichtung, so, ja, genau. Das ist so, jeder, der das Hobby, ich sag mal, ambitioniert betreibt.
Wenn du jetzt sozusagen deine Firma anschaust, du hast es in 4 Jahren brutal viel geschafft, aus meiner Sicht mit viel Eigenleistung und wenig Glück. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
10 Jahre ist so ein krasser Horizont. Ich kann da gar nicht drüber.
Das Dreifache von deiner aktuellen Unternehmerkarriere, könnte man sagen.
Ja, genau. Deswegen, ich muss sagen, ich habe gar kein Gefühl, wo ich zu dem Zeitpunkt stehen könnte. Also woran ich gerade bin, ist so ein bisschen, mich ein bisschen breiter aufzustellen, weil ich natürlich schon sehe, dass Kettenwachs auch gerade schon Hype ist. Ganz, ganz viele Leute bleiben auch bei dem Thema. Natürlich, manche gehen zurück, weil die einfach merken, nee, ist nicht das richtige Schmiermittel für mich. Ist ja auch kein Problem. Ist vermutlich so wie beim Gravelbike. Aktuell gibt es einen krassen Gravelbike-Hype, aber es wird auch dann wieder einen Trend zurückgeben. Ich gehe immer so ein bisschen, habe so eine naturalistische Sichtweise auf Sachen. Alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil, wie bei Corona. Die Fahrräder wurden wie heilige geschnitten Semmel verkauft und dann plötzlich gibt's halt den Dip nach unten und plötzlich kauft halt keiner mehr Fahrräder. Es hat halt, was Vorteile hat, hat auch Nachteile. Deswegen versuche ich so ein bisschen, mich auch breiter aufzustellen. Jetzt demnächst gibt's eine Marke mit Reinigungsmitteln, wo ich mit dabei bin, sage ich mal so. Ich mache im Bereich Werkzeug relativ viel aktuell. Da ist leider so ein bisschen die Sache, das rechnet sich nicht wirklich. Also mir macht das Tiere Spaß, aber die Kosten für so ein Schmiedegesenk, für die ganze Bearbeitung und so, und dann ist die Marge, die da hinten dran hängen bleibt, so gering, dass man teilweise oder dass man nur schlecht dafür Werbung machen kann, weil man einfach schon ein gewisses Werbebudget natürlich für Produkte auch braucht. Aber da bin ich so ein bisschen dran und da verkaufe zum Beispiel auch Ultraschallgeräte und Reinigungsflüssigkeiten. Das versuche ich auch noch, so einen Markt zu erschließen. Also ein bisschen Kettenwachs, aber ich versuche auch weitere Geschäftsfelder ein bisschen zu erkunden. Einfach, weil ich halt nicht weiß, ob Kettenwachs sozusagen in 10 Jahren oder ob Optimize dann auch noch da ist. Vielleicht kommt ja irgendjemand mit einer richtig krassen Erfindung und schiebt einfach alle vom Markt, die gerade da sind. Weiß ich ja nicht.
Das Fahrrad ohne Kette. So ist ja seit 20 Jahren eigentlich vorher gesagt, aber Tag heute noch nicht passiert. Das heißt, du stellst deine Firma jetzt so auf, dass du die Marke hast, die Zielgruppe hast und jetzt versuchst, weitere Produkte für diese Zielgruppe zu eruieren.
Nee, tatsächlich nicht. Es sind andere Zielgruppen. Also wobei ich natürlich sagen würde, die Zielgruppe oder die Schnittmenge zwischen ich kaufe mir Kettenwachsgeräte und Heißwachs und mach koch das zu Hause und ich kaufe mir hochwertiges Werkzeug, da ist die Überschneidung, würde ich sagen, die hoch.
Wollte ich sagen, oder?
Genau, aber ich versuche es nicht wie andere Marken zu machen, die dann, jetzt machen wir noch Reinigungsmittel, wir machen jetzt, und so, also so Fette und so, das wäre eigentlich auch noch ganz gut, was kann man noch verkaufen? Lenker, wir machen noch Lenker, aber jeder braucht doch einen Lenker. Und dann ist man irgendwann so der nächste Bike24, so dass man halt, Bike24 ist ein Händler, deswegen können sie es machen. Aber ich finde das immer sehr unprofessionell, wenn man alles macht, weil man ist nicht in allem gut. Und ich finde, dann geht auch der Markenkern und die Schärfe der Marke irgendwo verloren. Dass man sagt, okay, aber die Marke, die kann richtig gut Kettenwachs, die macht alles dafür und that's it.
Das heißt, du positionierst unter der Marke Optimize sozusagen nur das Produkt Kettenwachs mit bisschen Zubehör und dann machst du sozusagen eine neue Marke mit einem anderen, einer anderen
Produkt.
Positionierung, mit einem passenden Produkt dazu.
Genau, hat gewisse Nachteile, weil ich sozusagen meinen Ruf und alles, was ich vorher aufgebaut habe, da nicht wirklich mitnehmen kann. Aber dafür werden die Geschichten auch unabhängiger voneinander. Das sehe ich als großen Vorteil, weil sozusagen, ich kann mir jetzt kein direktes Szenario vorstellen, aber man sagt niemals nie. Sozusagen, wenn das eine Ding vor die Wand fährt, so ungefähr, machst du nicht alles kaputt und legst alles in Schutt und Asche, sondern es geht sozusagen nur der eine Teil verloren und du kannst die anderen Geschäftsfelder einfach weiter behalten und bespielen.
Wie kommst du denn auf so eine Idee? Hast du das im Studium gelernt oder hast das? Also guck mal, ich mache jetzt seit 20 Jahren Fahrradladen. Ne? Also ich bin ja so wie du, 20 Jahre alt, habe ich angefangen. Also ich bin nicht mehr 20 Jahre alt, aber ich habe 20 Jahre angefangen so in der Form. Ich habe kein Studium gemacht, sondern ich bin nur Zweimechaniker. Aber du sprichst, als hättest du schon 50 Jahre Unternehmererfahrung in der Form. Du hast mal gesagt, na, wenn ich eine Marke jetzt hier so baue und die muss ich ein bisschen schärfer machen, aber ich hätte jetzt natürlich, das können ja alle machen, dann mache ich jetzt was Neues. Wie kommst du dann darauf? Also wenn du jetzt überleg nochmal, da hört jetzt jemand zu, der will jetzt auch eine Marke machen. Der ist jetzt völlig abgeschreckt.
Richtig so. Nicht im Bereich Kettenwachs.
Also gibt's da irgendwas, wo du dich jetzt weitergebildet hast oder wie kannst du das?
Ich würde es gerne so sagen können. Ich kann es dir nicht sagen. Wieso? Bei manchen Themen denke ich einfach länger drüber nach und versuche so ein bisschen die Vor- und Nachteile einfach abzuwägen. Irgendwie bin ich, komme ich darüber immer auf diese sozusagen diese Einstellung, dass ich dann so, das ist natürlich so ein bisschen auch sehr grundsätzliche Entscheidung vielleicht manchmal, aber dass ich dann versuche so oder da kommt dann halt zu sozusagen dieser Entscheidungsfindung und halt natürlich manchmal frage ich auch, muss ich sagen, bei manchen Themen dabei merke ich dann, das überschreitet jetzt mein Erfahrungshorizont und dann frage ich tatsächlich auch meinen Vater oder andere, wo, wenn ich dann sage, okay, nee, mein Vater hat vielleicht in dem Bereich keine Ahnung, gibt's. Dann frage ich lieber jemand anderen. Aber manchmal zum Beispiel hat er mir auch schon abgeraten und ich wusste, es ist einfach nur Quatsch. Es ist, das musst du machen. Das, wie zum Beispiel bei dem Video mit GCN hatte ich ihn gleich so gefragt, so, ja, und was hältst du davon? So, nee, boah, ist echt viel Geld und für sowas und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das ist das Richtige, das zu machen. Habe ich es gemacht und war, hat sich gelohnt. Man muss halt nur wissen, wann man nicht auf jemanden hört.
Ja, man muss einfach nur wissen, wann man halt drauf hört und wann man nicht drauf hört. Das ist eine völlig einfache
Geschichte. Extrem. Das, aber ich kann es tatsächlich leider nicht so sagen. Also ich habe auf jeden Fall keine Bücher dazu gelesen oder so. Da bin ich nämlich auch, habe ich eine krasse Einstellung zu Coaching oder so. Wenn die Person so extrem, also jetzt stoße ich bestimmt viele Coaches auf der Welt vor den Kopf, aber wenn du so gut in etwas bist, dann machst du, zum Beispiel wenn du was zu E-Commerce machst, dann machst du das E-Commerce selber und verdienst damit dein Geld, aber du brauchst kein Coaching dazu verkaufen.
Absolut. Ja. Wobei, jetzt muss ich sagen, mein Erfolg habe ich nicht so durch Glück aufgebaut wie du. sondern mir hat es extrem geholfen, dass jemand von außen einen anderen Blick drauf gebracht hat. Also ich war bei einigen Coaches, Beratern und mir hat es also auch nicht alles was gebracht, aber es gab immer etwas, was du
Gedankenanstoß
sozusagen, ja, und was vor allem extrem wichtig war für mich, war, ich war super in meinem Unternehmen gefangen. Ne? Also ich habe jeden Tag von morgens bis abends 7 Tage die Woche gearbeitet und mir hat dieser Blick von außen völlig gefehlt. Also zu überlegen, okay, was mache ich denn da? Warum mache ich das? Das war für mich dieser Blick, den gab es gar nicht. Und ich habe einfach nur bin aufgestanden, habe meine Werkstattaufträge abgearbeitet und so weiter und so fort. Alles, was da gerade so angestanden ist, war sozusagen diese strategische, genau wie du es vorhin gesagt hast, ne? Also es ist natürlich logisch, dass ich jetzt meine Marke mich verwässere, indem ich noch neue Produkte zumache, sondern ich mache sozusagen jetzt andere Produkte rein. Das ist ja kein Blick von innen nach außen, sondern das ist ja, du gehst raus sozusagen, betrachtest das Unternehmen von außen und überlegst dir, okay, ich habe jetzt die Marke und wie kann ich diese Marke sozusagen weiterentwickeln und was passt zu dieser Marke, was passt dieser Marke nicht.
Ja, da ist tatsächlich, das, was du da hattest, war ja, du hast im Unternehmen gearbeitet, aber nicht am Unternehmen. Muss man also
völlig.
Also genau.
Durchgehen.
Das ist so.
Und mir hat das dann nur geholfen, dass jemand anderes von außen sozusagen Ideen, Gedankenstöße reingebracht hat, andere Blickwinkel reingebracht hat und ich bewusst sozusagen durch Coaching-Sessions oder auch Seminare, also ich was, aus dem Blick rausgegangen bin, eine räumliche Distanz hatte und von da aus sozusagen da drauf geschaut habe.
Aber ich glaube, da hattest du auch den Nachteil oder ich den Vorteil, du bist ja in ein, ich sag mal, tradiertes Geschäft eingestiegen. Es gibt ja Fahrradläden schon lange und damit übernimmt man dann auch, glaube ich, obwohl man es nicht will, immer die oder häufig auch so gewisse Abläufe und wie es halt gemacht wird und schafft halt den Blick eben nicht so einfach daraus. Und jetzt bei meinem Bereich gab es ja sozusagen, gab ja nicht wirklich was, an dem man sich in dem Sinne orientieren konnte. Deswegen musste ich an vielen Stellen, glaube ich, schon sehr früh dann halt da dann schon mal nachdenken, wie macht man es eigentlich jetzt, wie baut man das denn überhaupt auf? Das ist, glaube ich, der Vorteil, den ich sozusagen da hatte.
Ja und nein, also ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, die in der Fahrradbranche dann natürlich keiner gemacht hat. Aber die habe ich adaptiert von anderen Geschäftsmodellen, die ich dann kennengelernt habe durch Coaching, Seminare, Beratungen, wie auch immer, durch Menschen, die ich auch kennengelernt habe, sozusagen habe ich mir Sachen angeschaut und habe die dann versucht zu adaptieren und so hat sich das auch dann weiterentwickelt. Aber ich war in meinem Denken nicht so weit. Also muss ich erst mal sagen. Also mein Ansatz war immer, wenn du viel arbeitest, kannst du auch später mal, also das ist ein völliger falscher Denksatz gewesen, aber mein Ansatz war, und wenn ich früh viel arbeite, kann ich später mehr Zeit für meine Kinder haben. Nur viel zu arbeiten heißt nicht automatisch, dass du später viel Zeit hast. Sondern heißt nur, dass du viel arbeiten musst. Und ich bin in einem völlig falschen Mindset da reingegangen und habe gesagt, ich muss viel arbeiten. Ja, und von daher finde ich das total beeindruckend, muss ich wirklich sagen, dass du da so analytisch rangehst und in relativ kurzer Zeit, sag ich mal, ja jetzt auch eine Nische sehr stark beeinflussen konntest in der Fahrradbranche.
Ja, das ist tatsächlich dann schon an manchen Stellen, da kommt dann manchmal mein Vater mit rein, weil der halt eben, das hat diese restliche Woche ist er nicht hier. Der hat sozusagen mit meinem Geschäft da eigentlich nichts zu tun. Der bringt dann natürlich manchmal Inspiration rein und hier diese Geschichte am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Das habe ich tatsächlich vom Daniel hier von Speedwell übernommen, weil der da, glaube ich, relativ effektiv drin ist. Ja, der hatte mir das immer mal gesagt und das ist sowas von kleben geblieben. Das ist richtig krass. Und da kam dann auch irgendwann, da war nämlich der Zeitpunkt, ich hatte viel, habe den Kundensupport alleine gemacht, habe die Sachen selber produziert und so weiter. Und dann war ich auf einer Messe gewesen, war noch mit meiner Freundin in Dresden auf der Wiesbock gewesen und da ausgestellt. Und dann hatte sich einer vorgestellt, ja, so einfach nur Hallo gesagt. Und irgendwie dann, ich sag mal, 2, 3 Monate später kam man dann so per Insta eine DM so, ja, ich würde eigentlich so, ich hätte sozusagen Kapazität, hätte so einen Job für mich, ich hätte Bock. Und dann war ich erst so, boah, erster Mitarbeiter war das dann auch, das ist jetzt krasse Verantwortung, die man dann auf sich nimmt. Und meinte meine Freundin dann, ja, mach das doch, das ist, dann kannst du mal andere Sachen machen. Und dann war das genau das, dann habe ich mich auch an die Worte wieder zurückerinnert, hier am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Und dachte, okay, machen wir jetzt einfach mal, probieren wir jetzt mal. Das war genau das Richtige, weil irgendwie ab einem gewissen Grad mehr als, also du kannst nicht mehr machen und jetzt ist es mehr so, dass ich mir vielleicht mal auch eine Aufgabe koordinieren kann oder mal was abtreten kann oder ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Sachen abgeben kann an Leuten, denen man vertraut. Ab einem gewissen Grad mehr als, also du kannst nicht mehr machen und jetzt ist es mehr so, dass ich mir vielleicht mal auch eine Aufgabe koordinieren kann oder mal was abtreten kann oder ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Sachen abgeben kann an Leuten, denen man vertraut.
Absolut. Weil dein Schreibtisch ist irgendwann so groß, dass du nicht mehr überblicken kannst. Und dann musst du vorher schon längst vorher irgendwas abgeben. Das ist in der Fahrradbranche ein ganz weites Feld, das eigentlich keiner abgeben möchte. Ich habe Fahrer, den kennengelernt, 30 Leute. Und der Inhaber schraubt noch selber in der Werkstatt, weil er der Einzige ist, der die anderen gut machen kann. Dann da steht der Laden, steht dann nicht mehr, wenn der Inhaber nicht mehr da steht.
Ja, das ist halt, das ist eigentlich das größte Problem, wo ich auch relativ schnell ein bisschen raus wollte. Deswegen auch zum Beispiel Good Fulfillment Center. So, da an der Stelle habe ich noch nicht so gedacht, das war noch so unprofessionell. Wenn ich mal krank bin oder so, dass es halt auch mal eine 1, 2 Wochen einfach so weiterläuft, ohne dass da jetzt die Kunden ihre Pakete nicht mehr bekommen, ich 50 Tele-E-Mails und Anrufe am Tag bekomme, sondern dass so eine gewisse Konstanz da ist. Wobei ich irgendwie gemerkt habe, so, ich finde so ein bisschen, so ein Geschäft ist ein bisschen wie so ein Boot. Vielleicht kannst du es nachvollziehen. Und das Boot hat Löcher, irgendwelche Probleme, irgendein Mist, der immer passiert. Es kommt Wasser rein und du bist am Schöpfen und am besten schaffst du es auch, manchmal kriegst du auch ein Loch wieder zu, aber dann kommt immer ein neues. Immer. Da kannst du dich drauf verlassen. Und du bist die ganze Zeit dabei, dieses Boot, diese Firma sozusagen übertragen, davon abzuhalten, dass er absäuft. Weil wenn du dann sozusagen zu lange aus dem Boot aussteigst, zumindest bei einer gewissen Unternehmensgröße, wenn man jetzt kein Konzern ist oder, weiß ich nicht, 40, 50 Mitarbeiter hat, dann ist das nämlich auch der Fall. Bei 3 Mitarbeitern ist ist der Kahn relativ schnell weg.
Beispiel, ja. Ich habe das witzigerweise habe ich dieses Beispiel gebracht, wenn du Leute einstellst. Also ich habe auch mal gesagt, deine Firma ist ein Boot und du musst dir überlegen, dass du sozusagen mit deinem Team, was du gerade hast, ein Jahr auf Weltreise gehst. Würdest du jetzt den du einstellst, kannst du dir vorstellen, dass du ein Jahr mit dem auf Weltreise gehst in einem kleinen Boot?
Stark.
Ja, und dann überlegst du halt, kannst du dir das vorstellen? Also du hast ja auch, wenn du es auf so ein, ich habe es nicht genau definiert, aber angenommen, es ist jetzt irgendwie ein Segelboot. Da musst du ja auch dich auch verlassen auf die Person auch. Und du hast sehr, sehr engen Raum, auf den du dann sozusagen dort zusammenhockst. Und kannst du dann dir vorstellen, du bist auf weiter See, auf diesem kleinen Segelboot und musst dich wirklich Hand in Hand aufeinander vertrauen. Würdest du es machen, ja oder nein?
Ja, das ist smart. Ja, bin ich zum Glück ganz froh. Ich habe gute Personalentscheidungen anscheinend getroffen. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist.
Könntest du dir vorstellen, ja? Das ist, und das ist ja bei einer Firma, die jetzt irgendwie kein Konzern ist, musst du ja sehr eng mit den Leuten zusammenarbeiten. Also wir haben ja, am Anfang hat der, als ich mein erster Laden hat 200 Quadratmeter, da war keine Wand drin, außer die vom Klo. Ja, also der, aber alles andere waren free und du hast jeden Tag sozusagen mehr Zeit dort verbracht, als du halt zu Hause verbracht hast. Und wenn es gibt Leute, die betreiben ein Geschäft mit Mitarbeitern, die sie eingestellt haben, weil sie meinen, sie brauchen die, aber eigentlich hätten sie niemals Bock, mit denen Zeit zu verbringen.
Krass, krass. Es ist wirklich, das ist heftig. Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für, also eine sehr, sehr gute Frage für Einstellung. Da muss ich sagen, richtig, was gerade gelernt, also Habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht. Ich bin wirklich ziemlich geflasht.
Also in meinen Augen hast du recht, echt viel sehr, sehr gut gut gemacht. Ne? Und das ist ja etwas, was du dann auch als positiven Auftritt mitnimmst und dich über weitere Entscheidungen ja auch beeinflussen wirst. Also von daher wird es super spannend aus meiner Sicht, zu gucken, wo du in 10 Jahren stehst.
Ich will es am liebsten jetzt schon wissen.
Ja, aber das bin ich mir super, super gespannt. Hoffentlich machst du kein Fahrrad. Netzwerk raus wie wir. Okay, was würdest du jetzt noch abschließend jemand mitgeben, der jetzt sozusagen sich selbstständig machen möchte mit so einem Produkt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt das Learning, hättest du gerne früher gewusst?
Boah, ich kann es gar nicht so halt machen, ne? Also ich glaube, die meisten haben eigentlich das Problem, dass sie nicht anfangen. Das sehe ich bei den meisten. Die sehen halt zu viel Risiko oder, also Risiko ist natürlich immer mit dabei, das muss man klug abwägen. Keine waghalsigen Dinger machen oder unnötig riskant. Aber einfach mal machen und anfangen und einfach mal so eine Gewerbeanmeldung abschicken. Dann sind mich die ersten 30 Euro weg und dann hat man so ein, also ich zumindest habe dann Biss entwickelt und habe gesagt, okay, komm, jetzt muss ich ja irgendwas draus machen. Einfach mal so eine Gewerbeanmeldung abschicken. Dann sind mich die ersten 30 Euro weg und dann hat man so ein, also ich zumindest habe dann Biss entwickelt und habe gesagt, okay, komm, jetzt muss ich ja irgendwas draus machen. Du kannst jetzt nicht, du hast jetzt einfach 30 Euro, mit denen jetzt was Schöneres machen können. Jetzt musst du jetzt sagen, ja, ich, also meine Motivation, das möchte ich mir auch irgendwie wieder zurückholen, so wie mit der Webseite, das Gleiche, das will ich wieder zurückhaben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, einfach mal anfangen und machen und probieren. Und weil ich kenne auch welche, die schieben sowas sehr auf die lange Bank. Und dann, vielleicht muss man dann auch einfach sagen, nee, okay, dann bin ich einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht, weil es gibt niemanden, der dir das, der, wie heißt es, der dir die Sachen präsentiert. Du musst dir alles selber holen. Das passiert gar nichts.
Aber das ist vielleicht nochmal ein super schlaues Beispiel im Vergleich zu dem Boot. Wenn du etwas ausgibst, willst du es mindestens wieder haben. Das ist ja eine Einstellungssache, die du damit hast. Jemand könnte ja auch sagen, jetzt, ich investiere mal 30 Euro und guck, ob es wiederkommt. Das ist ja eine andere Art von Einstellung. Wenn du jetzt sagst, wenn das losläuft, sagst, ich investiere schon bei der Gewerbeanmeldung, gehst du sozusagen schon ran und sagst, ich will das Geld wieder haben für den bürokratischen Akt der Anmeldung von 30 Euro, das ja ein Pi ist zu dem Rest, der noch kommt.
Ja.
Das wirst du wieder haben. Das könnte auf jeden Fall nicht ein sehr positiver, es könnte auf jeden Fall ein sehr positiver Effekt für dich gewesen sein.
Wenn du schon bei den 30 Euro nicht das Commitment hast, dir die sozusagen da zurückzuholen, wieso, sozusagen, wie sieht es dann bei 300 Euro aus oder bei 3000 Euro? Wo ist dann sozusagen der, natürlich gibt es ja einen Unterschied, aber du erwirtschaftest ja noch keine Gewinne, wo du einfach sagen kannst, ja komm, die 30 Euro, das klemme ich mir jetzt, das ist unnötig, jetzt da hinterher zu laufen. Aber wenn man da schon nicht den Biss hat, warum sollte man dann bei 3000 Euro den Biss haben? Nur weil es eine höhere Summe ist, aber sozusagen die, ne?
Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und noch nie hat jemand gesagt, ja, die 30 Euro von der Gewerbung, die wollen wir wieder haben.
Aber du siehst auch mit, das ist weit hergeholt, als schöner Schlusssatz, aber so sehe ich es auch mit zum Beispiel mit Aktien oder so. Ich kenne ein paar Freunde, die sagen, ja komm, ich kaufe hier mal was, vielleicht geht's hoch, vielleicht geht's runter, aber dann denke ich mir, ja, du investierst Geld, du bist dir nicht sicher, ob sozusagen, wie es klappt, sicher kann man sich nie sein, außer bei der Steuer, die kommt. Aber wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das, oder ich sag mal, in einem ausreichenden Maß sicher bin, dass es wieder zurückkommt, dann ist das Geld einfach nur verschenkt. Dann hättest du mit dem Geld was anderes machen können, was Sinnigeres. Entweder man geht von der Gewerbeanmeldung einmal klein essen oder man von dem Geld, was man in die Aktien gesteckt hat, hätte man sich irgendwas Sinniges gekauft, vielleicht was langfristig eine Dividende sozusagen zum Beispiel abwirft. Irgendwas Sinniges, aber einfach nur das Geld sozusagen rauszuschmeißen und zu sagen, nur weil es ein geringer Betrag ist, ist der Betrag nicht wichtig, ist halt Quatsch.
Das ist kann ich nur voller Respekt sagen, eine sehr erwachsene, sehr gute Einstellung, wo ich glaube, dass dir das extrem viel weiterhelfen wird, wenn du das weiter so ziehst. Okay, ja, Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Einblicke.
Ich danke für deine Zeit.
Jetzt einigen hier ein bisschen die Augen geöffnet und alle mal darüber nachgedacht, was sie gedacht haben, als sie ihre Gewerbeanmeldung abgegeben haben. Den Link zu dir machen wir in die Podcast-Beschreibung sozusagen rein. Und dann machen wir mal einen Podcast vielleicht in 1-2 Jahren, guck mal, wo du dann rauskommst hier.
Ja, lieben also gerne.
Wo der Weg weitergegangen ist, sozusagen in der Form. Vielen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit.